So, komm rein, Tim. Herzlich willkommen in unserer sogenannten Sendung.
Ja,
ich habe gerade versucht, Unterhaltung zu machen.
Das ist sehr gut, das ist super. Also, ihr wart schon bei Hornauer, oder was?
Ich habe gerade gedacht, ich komme mir eh vor wie der Hornauer. Ja.
Und der Handy jetzt so wie das Schwätze anfange.
Und gleich mal mit der Staatsanwaltschaft gedroht. Mhm. Der Chat sagt, du mögest doch bitte mal die Skype-Geräusche ausschalten.
Nee.
Doch.
Nein.
Doch, hat er gesagt, habe ich gesehen.
Ja, der Chat.
Der Chat.
Immer
der,
das immer, Gleiche
der,
mit
der Chat,
Chat.
Ist, der Chat ist eine Shawarma-Intelligenz. Das ist schon... Da musst du drauf hören. Würdest du bitte nicht so ins Mikrofon husten? Wo sind wir denn? Hast du denn keine Räusper?
Das ist alles nicht geeignet für den Arbeitsplatz.
Hör mal auf deine Räuspertaste. Ach so, genau. Wollen wir noch irgendwelche unflätigen Sachen reinbrüllen, damit die Leute dann, wenn sie es auf der Arbeit hören, auch richtig Ärger kriegen?
Das machen wir gleich,
okay.
Wenn wir auch offiziell angefangen haben, damit es auch im...
wir haben noch gar nicht angefangen!
Das ist die Pre-Show.
Genau.
Das ist der Bonus.
Kostet extra.
Ja,
Extra für die Pre-Show haben wir einen eigenen Donate-Button designt.
Ich muss jetzt überhaupt erstmal das... Tittern, dass das hier überhaupt online ist.
Ja, mit dem iPhone kann man ja jetzt auch tittern, habe ich gelesen. Da muss man aber nur irgendwelche komischen Sachen installieren, damit man diese beiden Knöpfe drücken kann.
Hast du auch einen Titter-Client?
Ja, natürlich habe ich einen Titter-Client und er ist sehr prächtig. Willst du ihn mal sehen?
Ja, bitte. So, jetzt muss ich mich hier noch ein bisschen peak-limiten.
Peak-Limiten?
Ja, ich glaube, ich muss mich sogar noch ein bisschen mehr kompressören.
Okay, nachdem wir Peak-Oil hatten, haben wir jetzt Peak-Pritlove.
Peak-Pritlove, genau.
Peak-Pritlove
sollte bald erreicht sein.
Das ist auch so ein ganz cooler Künstlername, so Peak-Pritlove.
Ja.
Ne, sowas wie...
Was?
Ich überlege gerade, womit der vergleichbar wäre, aber mir fällt nichts ähnlich Beknacktes ein. Peak-Pritlove, Peak. Egal. Es ist doch alles egal.
Es ist alles so.
Was war denn das hier wieder für ein Geräusch?
Das ist der Ton, den ich jetzt eigentlich, der eigentlich jetzt gerade nicht mehr kommen sollte. Was? Ich verstehe das.
Not Safe for Work präsentiert den Ton, der jetzt eigentlich nicht mehr kommen sollte.
Ja, also das ist, also ich habe jetzt einfach so wenig Zeit gehabt hier, weil ich einfach das ganze Wochenende und so weiter. Ich will jetzt hier nicht rumheulen, aber...
Nee, das ist ja auch nicht wir und wer, aber bitte.
Das wäre ja sehr unangemessen, ne?
Nö, mach mal.
Ja. So, jetzt muss ich noch eine Sims verschicken hier. Und,
Ich finde das wirklich sehr unhöflich, wie du hier mit unseren Gästen... Apropos Gäste, der Dingens hat eben eine Nachricht geschickt.
Noch haben wir die Sendung nicht offiziell, Das ist alles noch Pre-Show.
Das heißt, ich sollte
alle
mal...
Alle sind noch in der Hoffnung, dass wenn es dann wirklich losgeht...
Dass dann noch irgendein Erkenntnis gewinnt.
Ja!
Ja, da könnt ihr aber lange warten, du.
So, ich muss mich jetzt mal nach hinten absichern. Das ist immer sehr wichtig.
Wieso das denn? Arbeitest du beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Nein, da muss man sich ja in alle Seiten absichern.
Nee, nach oben.
Ich muss mich immer nach hinten absichern.
Oh, da muss ich erstmal einen Chef fragen.
Also ich finde das bemerkenswert, dass es funktioniert. Und das Erstaunliche ist, ich habe keine Ahnung, warum. Ja?
Weil wir beide in Mikrofone sprechen?
Ja, und diese Skype-Geräusche, die sind jetzt einfach dabei. Also
ja,
das ist,
da kann man ja auch mal dann durch.
So, mit anderen Worten... Das ist jetzt, jetzt mal gucken.
Jetzt habe ich hier einen falschen Knopf. Ich
Also, die Aufnahme läuft. Ich nehme tatsächlich auch den ganzen Skype-Kram auf. Und das Erstaunliche ist, dass es auch im Internet zu hören ist.
Das
Und
sagst
zusätzlich
du.
Meinte unsere Testperson.
Welche Testperson?
Dass sie sich nicht hört, obwohl man eigentlich an...
Hast du den Typen, den wir da neulich hinten in der Abstellkammer eingesperrt haben, immer noch nicht rausgelassen? Oder?
Nee. Das ist auch
gut.
Zum Testen.
Ich meine, an irgendwem müssen wir ja ausprobieren, ob die Sachen, die in den Büchern stehen, stimmen.
Okay, Holgi.
Ja,
los
Tim.
Los geht's.
Ich habe das jetzt auch mal geretweetet.
Hast du das gemacht? Das ist sehr angemessen.
Geretweetet.
Jetzt können wir auch gleich unsere...
Das ist wieder so ein...
Wie nennt man das? Nochmal gleich Ego-Surfing machen.
Ego-Surfing? Was ist Ego-Surfing?
Ego-Surfing ist, wenn du bei Google deinen eigenen Namen eingibst und dann so guckst, was so geht, ne?
Dann mach doch mal, Holgi geht. Such mal nach Holgi geht, dann gucken wir mal, was die ersten 10 Hits sind. Mach mal, Holgi geht. Ich such mal nach Tim geht.
Holgi geht?
Ja. Was? Kennst du nicht, das ist dieses alte Google-Spiel.
Holgi geht?
Ja, ich habe das irgendwie vor 4 Jahren mal mit Holgi Muss gemacht und die ersten 10 Sätze, das ist immer ganz
lustig. Holgi geht in den Ruhestand, ja, kriegt da als was. Erstes.
Siehst du?
Auf knuddels.de. Kennst knuddels. Du das?
Ja, knuddels.de ist toll. Da bin ich immer unterwegs und tue so, als sei ich ein Hund. Nein, da bin ich immer unterwegs und tue so, als sei ich kein Hund.
Was? Du meinst, wo man im Internet,
genau,
wo im Internet alle keine Ahnung haben, dass du ein Hund bist,
genau.
Bist du dort als einziger Ort bewusst kein Hund.
Genau.
Ah.
Und mein Nickname ist Schnuffi.
Das glaubt ja doch keiner. Aha.
Ich mach das mal mit Tim Kann, mal gucken, was passiert.
Was ist denn dieses Knuddelsee? Das ist ja so ein Phänomen, das ist ja so das, was Politiker nicht kennen, ne?
Das ist genau, das ist da, wo die Politiker gerade eine komplette Generation verlieren.
Genau.
Also den Rest der Generation, den sie letzte Woche schon verloren haben.
Ja, zusätzlich noch weitere Generationen.
Ja, Tim, kann das Liebe sein?
Was das ist jetzt suchst du?
Tim, ich hab mal nach Tim Kann geguckt. Aber
auf deinem tollen
Tim
neuen
kann, Tim kann fliegen.
iPhone.
Tim kann fliegen.
Du hast jetzt iPhone auch mit Teleport-Funktion und
Teleport-Funktion?
Na, du bist wahrscheinlich auch frisch aktualisiert, ne?
Ja, ja. Was ist denn die Teleport-Funktion? Ist jetzt irgendwie, hab ich.
Die hast du noch nicht gefunden, die muss
okay,
man irgendwo in den Settings einstellen.
Ich habe offensichtlich den Witz mal wieder nicht verstanden.
So, worüber haben wir denn letztes Mal eigentlich geredet?
Tim
das
kann wissen
muss. Weiß
ich
auch nicht mehr.
Ich habe nicht die leiseste Ahnung, worüber
aber das Feedback war ganz gut. Was hast du denn gemacht die letzten 2 Wochen? Radio. Wie immer.
Ja, wie immer. Also ich mache ja irgendwie Radio, dann ein bisschen gelernt.
Sind dir diesmal Themen eingefallen, wo auch Leute angerufen haben?
War ja letzte Woche war ja Bildungsstreik.
Ah,
und,
Bildungsstreik.
Ich vertrete ja die These, dass der Bildungsstreik exakt gar nichts bringt.
Ja.
Und wenn du da dann live mit Leuten drüber reden willst, dann funktioniert das ganz gut. Also haben echt viele angerufen und mitgemacht. Interessanterweise gab es viele, die der Meinung waren, dass der Bildungsstreik nichts bringt. Unter anderem, die Landesschülervertretung Berlin-Brandenburg, die haben sich davon distanziert. Die haben gesagt, den Scheiß machen wir nicht mit, weil wir sind nicht dazu da, den Kapitalismus zu bekämpfen, sondern wir sind dazu da, Anliegen der Schüler durchzusetzen.
Wieso kommt der Bildungsstreik rüber, als würde er den Kapitalismus bekämpfen?
Ja, da war in den diversen Aufrufen, die es dazu gab, ging es dann eben sowohl um Kapitalismuskritik als auch um Grundeinkommen und weiß der Geier was noch für Sachen.
Also
wirklich
so eine,
Sachen, die nicht originär mit Schule zu tun haben.
So eine linke Unterwanderung.
Ja, mehr oder minder. Also aber eben wirklich Sachen, die nicht originär mit Schule zu tun haben. Und da hat die Landesschülervertretung dann eben gesagt, nee, das machen wir nicht.
Ja.
Also Kapitalismus abschaffen ist jetzt keine Forderung, die man als Schülervertretung irgendwie stellen sollte.
Nee.
Weil dann nehmen sie dich erst recht nicht mehr für voll.
Wo die sowieso schon nicht wirklich für voll genommen
genau.
werden.
Genau. Heute könnte übrigens interessant werden. Heute
aber warum,
Abend.
Worum geht's denn eigentlich?
Wo, wann?
Naja, bei diesem Streik. Also ich meine, die jetzt nicht den Kapitalismus abschaffen, was haben die
was,
denn
was
im Sinn?
Was wollen die? Die wollen keine Unterrichtsausfälle, kleinere Klassen. Also das, was auch wir schon für Probleme... Ah nee, du warst auf einer Waldorfschule, da ist die Situation besser, ne? Oder?
Na, auf jeden Fall ist sie anders. Ich meine, das ist halt, also, bei privaten Schulen hast du immer eine andere Situation.
Also das war bei uns ja auch schon das Problem. Also als ich in Sekundarstufe 1 war, hatten wir auch 28 Leute in der Klasse. Und das kannst du eben wirklich vergessen, wenn ein Mensch 28 Leute unterrichten soll. Das geht nicht.
Ja.
Realistischerweise. Ja, das fordern sie, kleinere Klassen, also mehr Lehrer, kein Unterrichtsausfall. Was ja passiert, ich weiß jetzt nicht, wie es hier aussieht. Ich verbringe ja viel Zeit in Hessen. In Hessen haben sie ja dieses U+, Unterrichtsgarantie Plus, eine Erfindung von CDU und FDP. Oder was, CDU und SP? Ich weiß nicht, also irgendwie so eine von diesen alten Parteien. Die gesagt haben, okay, immer wenn eine Stunde ausfällt, kommt ein Aushilfslehrer, dafür garantieren wir. Und das hat dann so dazu geführt, dass dann irgendwie, wenn Mathe ausgefallen ist, Mathe in Sekundarstufe 2 fällt aus, dann kommt dann irgendwie ein Sportlehrer von Sekundarstufe 1, verteilt Arbeitsblätter und beaufsichtigt die dabei, wie sie Arbeitsblätter ausfüllen müssen. Dass dann so weit ging, dass wirklich Schüler sich darüber beschwert haben, dass sie keinen Unterricht haben. Ich meine, jeder Normale würde sagen, hey geil, Eier schaukeln. Und das, ja, hier klingelt es wieder überall.
Ja, ich wer war das jetzt?
Wirklich, ich habe nicht, du, bei mir klingelt es anders.
Wirklich?
Ja, naja, und dann eben Abschaffung des Bologna oder Umkehrung des Bologna-Prozesses, ne? Also Bachelor und Master an der Uni abschaffen.
Ja.
10 Jahre, nachdem es angeschafft wurde, wo ich mich dann auch frage, warum seid ihr eigentlich nicht vor 12 Jahren auf die Straße gegangen, um den ganzen Quatsch zu verhindern, wenn ihr es verhindern wolltet?
Na, haben sie wahrscheinlich sogar getan. Aber
weiß ich nicht, hast du da was mitgekriegt damals?
Ja, ich habe das mitbekommen, dass das so eingeführt werden sollte und zumindest den Leuten, mit denen ich so geredet habe, die fanden das damals schon eine schlechte Idee. Ne?
Ja gut, die fanden das eine schlechte Idee, aber wirklich dagegen gekämpft hat ja niemand, außer vielleicht den Hochschulen selber, beziehungsweise den Professoren oder dem Lehrpersonal, die im Grunde dafür gesorgt haben, dass es in der Verkackung endet. Also weil die haben ja wirklich viele, viele Jahre Zeit gehabt, ihre ganzen Lehrpläne, die sie da haben an der Uni, umzustellen auf dieses neue Prinzip. Und das ist ihnen offensichtlich nicht gelungen.
Also ich vermute, die hatten alle einfach keine Fahrkarte, keine Bahnsteigkarte.
Keine Bahnsteigkarte?
Für die Revolution.
Ach so, braucht man jetzt Bahnsteigkarten
für? Weißt du, den Deutschen wird auch immer unterstellt, dass wenn sie irgendwie Revolution starten, dass sie erstmal eine Bahnsteigfahrkarte.
Das war eigentlich ganz okay. Dann kriegst du eine Bahnsteigkarte, machst Revolution, hinterher vercheckst das Ding noch an einen von den Schnorrern, die immer am Ausgang stehen. Das ist eine gute Sache.
Ja,
das
aber
ist eine Win-Win-Revolution.
Das Land ist derzeit einfach noch eingeschränkt revolutionsfähig.
Ja, das kommt noch. Obwohl, wer weiß.
Das ist die große Frage.
Es geht uns ja gut. Ne? Also Hartz IV ist hässlich, aber es ist nicht hässlich genug, glaube ich.
Das ist wahrscheinlich ein generelles Problem, was uns so betrifft. Es könnte wirklich schlimmer sein. Ich meine, guck dir jetzt Iran an. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein...
Ja, mit anderen Ländern vergleichen finde ich ja immer unzulässig. Ne?
Nee, aber ich will sie nicht vergleichen, aber da ist offensichtlich die Situation so scheiße, dass Revolution am Start ist. Ich meine, ich wüsste jetzt kein Thema, wo die Leute wirklich hier auf die Straße gehen würden und ihr Leben riskieren würden dafür.
Ja. Was ich schon mal ganz interessant finde ist, und das ist das vielleicht auch das Einzige, wo ich dem Bildungsstreik wieder zugestehe, dass er was gebracht hat, sie haben es geschafft, echt etliche zigtausend Leute bundesweit zu mobilisieren. Und das fand ich mal ganz interessant. Wobei andererseits, sie haben auch schulfrei gehabt dafür, ne? Mobilisiert sich leicht. Ne?
Ja, es ich muss zugeben, dass ich jetzt durch diese ganze Zensursela-Geschichte meine Aufmerksamkeit nicht unbedingt in dem Bereich hatte. Ne? Auch wenn das natürlich ein echt wichtiges Thema ist, weil ich denke, dass auch gerade Bildungspolitik schon ein Schlüssel ist.
Ja, und also das ist ja eigentlich das Problem. Also unser Problem ist ja wirklich die Bildungspolitik. Das Problem ist nicht, oder die Leute sollen nicht auf die Straße gehen wegen irgendwie Kürzung sozialer Leistungen oder sowas. Also weil die Sache ist ja, du hast in diesem Land, du hast jederzeit ein Dach über dem Kopf, was zu fressen und kannst zum Arzt, wenn du krank bist. Das funktioniert schon irgendwie. Ne? Aber dass du über das Bildungssystem wirklich Massen von Menschen jedes Jahr von der gesellschaftlichen Teilhabe ausschließt, weil sie einfach zu blöd sind, um teilzuhaben. Das finde ich ein viel größeres Problem. Also ich meine, selbst mit Hartz IV, du hast Freizügigkeit, ja. Wenn du auf Hartz IV bist, kannst du immer noch irgendwie versuchen, nach Berlin zu kommen. Und ich glaube, hier kann man auch von wenig Geld ganz gut leben.
Ja.
Also und vor allen Dingen von wenig Geld ganz gut teilhaben. Also weil im Grunde musst du nur durch die Stadt laufen und hast mehr Input, also wenn du einen Tag durch die Stadt gelaufen bist, hast du mit Sicherheit mehr Input, als du in einer Woche verarbeiten kannst. Das heißt, selbst dieses Ding ist noch möglich, wenn du denn überhaupt über die intellektuelle, wie nennt man es denn, Kapazität verfügst, mit diesem Input umzugehen. Und das bringen wir den Leuten nicht bei. Ich meine, wir schicken jedes Jahr 10% jedes Jahrgangs gehen ohne Abschluss von der Schule. 50% jedes Jahrgangs sind in der 9. Klasse, am Ende der 9. Klasse, nicht in der Lage, einen A4-Brief in eigenen Worten zu formulieren, weil ihnen die Worte fehlen. Das sind so die Ergebnisse der PISA-Studie, wenn man die mal richtig liest und nicht nur die Interpretation des Chefs des Deutschen Instituts für pädagogische Forschung sich anhört, der natürlich die drei guten Sachen da rausnimmt und sagt, ja, das war gut, weil dann kriegt er nämlich wieder Kohle von der Kultusministerkonferenz oder wer auch immer das finanziert, diese PISA-Studie. Und wenn er sich aber mal hinstellen würde und sagen würde, was wirklich das Problem hier ist, eben diese 50%, denen die Worte fehlen, 50%
in der neunten Klasse,
50%, das ist echt krass. Und die sind nicht auf dem Gymnasium. Ne? Kannst du schon mal also auf dem Gymnasium sieht es noch einigermaßen okay aus.
Oh,
und ja, das ist richtig hässlich. Und das sagt natürlich dann der DIPF-Chef nicht, wenn er vor die Presse tritt. Ne?
Ja.
Weil sonst wird's Geld gestrichen. Beziehungsweise also hast dann ja immer wieder so insbesondere CDU-Bildungspolitiker. Warum sind's eigentlich immer die, weißt du? Naja. Dann irgendwie ständig CDU-Bildungspolitiker, die sagen, man sollte einfach das mit der PISA-Studie lassen, das würde ja sowieso nichts bringen, das wäre ja alles irgendwie doof.
Ja.
Im Grunde ist das Zensursula bei Bildungspolitik. Einfach mal weggucken. Probleme gucken wir weg, kein Ding.
Ja. Aus den Augen, aus dem Sinn.
Ihre CDU.
Mhm. Oh, weia.
Super. Hast du gestern Anne Will gesehen? Ich gucke ja immer live Tatort, wenn ich kann, und hatte so ein Anne Will-Hangover, also ein Tatort-Hangover, und habe dann da noch gesessen und Anne Will geguckt. Das war die geilste Freakshow, die ich seit langem gesehen habe.
Wieso, wer war denn da?
Da war unter anderem Sascha Lobo, sehr, sehr schön.
Nein.
Er hat ein paar sehr schöne Sachen gesagt. Ich hatte gehofft eigentlich, dass er diesem Raffelhüschen, weißt du, kennst du den Bernd Raffelhüschen? Das ist dieser, nein, so ein Wirtschaftswissenschaftler irgendwo aus einer Uni in Karlsruhe, Stuttgart oder sonst was, steht auf der Lohnliste der INSM, ist also Lobbyist für die Arbeitgeber, steht auf der Lohnliste von diversen privaten Versicherungsunternehmen und ist einer von denen, die die ganze Zeit die gesetzliche Rente platt gemacht haben und sturmreif geschossen haben, zusammen mit Walter Riester, der ja auch auf der Lohnliste der privaten Versicherungswirtschaft steht. Mhm. So einer wie hier auch Rürup, weißt du, diese ganzen Jungs, die so tun, als wären sie unabhängige Wissenschaftler.
Die Experten.
Die Experten, genau, Talkshow-Ökonomen. Tun so, als wären sie unabhängige Wissenschaftler, steht dann ja auch immer auf den Bauchbinden im Fernsehen. Ne?
Dr. Walter XY.
Genau, Universität.
Hast nicht gesehen.
Genau, Universität irgendwas. Und in Wirklichkeit sitzt er aber da in seiner Eigenschaft als Arbeitgeberlobbyist. Oswald Metzger, auch so ein berühmter, der Grüne damals. Der war ja auch Arbeitgeberlobbyist und ist aber ständig, Grünen. Genau, ist ständig als unabhängiger, was weiß ich was, aufgetreten.
Ja.
Also der saß da, der Raffelhüschen saß da. Musste, meine Freundin meinte, der sieht aus wie diese beiden österreichischen Schlagersänger. Wie hießen die denn? Huber und Huber? Nee, weiß ich nicht mehr, wie die hießen. Der saß da, wer saß da noch? Ursula Engel und Käfer, die Unvermeidliche.
Oh, die ist ja auch wirklich.
Genau.
Dass die noch
dann so eine Rentnerin von irgendwie so einer Rentnerinitiative, weil es ging um Renten. Ne? Dann dieser Spahn von der CDU. Irgendwie, der war vor ein paar Jahren mal der jüngste Bundestagsabgeordnete, glaube ich. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt.
Ist er wahrscheinlich immer noch, oder?
Ist er wahrscheinlich immer noch ein grauenhafter, substanzloser Langweiler. Das war echt das Schlimmste, was ich. Also ich saß und habe gedacht, oh, das macht einen ganz intelligenten Eindruck. Wieso ist denn der überhaupt bei der CDU? Und dann habe ich dem noch ein bisschen zugehört. Das war wirklich so null Substanz, ständig Nebenkriegsschauplätze aufgemacht. Wie es Leute, die keine Substanz in der Diskussion haben, ja gerne machen. Der saß da, der Raffelhüschen, der Spahn, der.
Wie viele Leute waren denn das?
Da saßen insgesamt saßen da sechs Leute.
Dann noch einer von der SPD.
90 Minuten, glaube ich. Dann noch einer von der SPD in Schleswig-Holstein, der nicht gerade sitzt, der saß die ganze Zeit, saß ja so komisch hingefläzt im Sessel, als hätte er ein Problem mit dem Rücken, hatte so eine alberne Fliege an. Ja, ich finde, das im 21. Jahrhundert kann man sowas nicht unbedingt bringen, außer zum Smoking.
So Riesenhuber-mäßig.
Ja, so ein bisschen. Aber Riesenhuber hatte ja noch diese Mutantenfliege. Er hatte immer so riesige Fliegen gehabt. Also, mit dem Brandl. Oh mein Gott, Brandlfly ist auf Riesenhuber losgegangen. Und und der hatte einen Gesichtsausdruck, der sah die ganze Zeit so aus, als hätte er wirklich, weiß ich nicht, eine Zitrone im Hintern stecken oder so. Ich habe echt gedacht, kann ihm mal jemand einen Löffel Zucker in den Mund geben, damit er dieses Gesicht nicht immer so verzieht. Das war sehr lustig. Ja, und also Sascha Lobo. Und dann erzählt dieser Typ von der Union, erzählt einfach, und Sascha eben dann mit, den haben sie eingeladen wegen, wir nennen es Arbeit und der Rente
wegen
und so weiter.
Wegen seiner Frisur haben sie.
Und natürlich hat er auch gesagt, meinte also, die wichtigste Investition in meine berufliche Zukunft ist natürlich meine Frisur. Und das hat von diesen ganzen, Spasemacken, die da gesessen haben, keiner verstanden. Nur mal keiner. Total geil.
Ja, er ist in der Hinsicht haben ist Sascha auch ein echter Hacker. Ja,
sicher.
Also das ist wirklich ein geniales Konzept, sich da so als eigenes Meme einfach reinzudrücken.
Haben sie nicht kapiert, das war sehr schön, dann einfach die Fragen im Gesicht dazu. Hä, was ist denn damit gemeint? und dann erzählte dieser Typ von der Union irgendwas von wegen, dass sie also da...
Was war denn das Thema?
Rente, die Renten, Rentengerechtigkeit und Rente, weil die Renten ja jetzt nicht mehr sinken sollen und so, was ich ja super finde, aber andere Baustelle. Und Sascha sagt dann irgendwie, naja, dass mir ausgerechnet jemand von der CDU unsolidarisches Verhalten vorwirft, ist schon eine ganz besonders lustige Farce. Fand ich mal wieder sehr schön. Ich hatte gehofft, dass er irgendwie so einen Rinderschocker dabei hat und diesem selbstgefälligen Raffelhüschen ab und zu mal einen verpasst, wenn die Kamera nicht hinguckt.
So mit dem Taser oder was?
Ja, irgendwie so ein Zack. Oder immer, wenn die Kamera wegguckt, eine Latzen. Weißt du, und jedes Mal, wenn die Kamera drauf guckt, hat er ein bisschen mehr Blut in der Fresse.
So eine kleine Reitgerte.
Der Lobo hat mich gehauen. Ja? Das haben wir aber gar nicht gesehen. Was ist denn passiert?
Ich hab nichts gemacht.
Genau, ich war es nicht.
Aber. Ja. Und dann die nächste Kamera schwenkt und wieder paff.
Genau.
Und wenn er fragt, gleich nochmal paff.
Und immer aus dem Off hörst du dann immer so ein Au! Und dann kommt die Kamera wieder.
Haben die auch, gibt's da auch so, also ich habe ja wirklich vor einiger Zeit aufgehört so mit Fernsehen.
Ich habe jetzt gerade wieder angefangen so ein bisschen, das macht echt Spaß, das ist total
also,
kaputt
ja,
alles.
Ich habe vor ein paar Monaten auch mal kurz mal wieder so ein bisschen reingeschaltet, ich habe ja eigentlich keinen Fernseher. Und es ist so absurd, also Das ist so ein Mutantenstadel, ja, was da so
und
abgeht,
unglaublich,
ne?
Hochbezahltes Mutantenstadel. Ne? Also muss genau, ja nicht zu glauben, dass Anne Will, die wird irgendwie für in einem Monat so viel verdienen wie wir im ganzen Jahr zusammen, wenn wir überhaupt was verdienen. Kriegen.
Verdienen tut sie nichts.
Ja. Und das ist schon krass. Ne?
Also erstaunlich, wie sie auf diesem Sendeplatz auch immer Leute, ich meine, die ist doch da im Wesentlichen genauso hilflos wie diese
Christiansen.
Ja. Also
Maybrit Illner, genauso, ZDF.
Ist die auch so hilflos?
Ja, die tut anders, aber sie ist genauso hilflos. Also es ist immer sehr schön, dass sie...
Fand ich erstaunlich, wie die dann immer überfahren worden ist.
Die ist, ja jetzt im Privatfernsehen, ne? Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich habe die beim Seppen kürzlich irgendwo gesehen. N24 oder sowas. N42, genau. Und das war richtig schlimm. Das war jetzt nochmal eins unterirdischer. Also die ist schlechter geworden. Das war total cool. Ich muss sie mal angucken.
Oh, weia.
Maybrit Illner ist das Schönste. Die werben ja immer damit. Maybrit Illner hat auf alles eine Frage. Und immer wenn ich dieses Plakat sehe, denke ich mir, ja, und gibt sich mit jeder noch so bescheuerten Antwort zufrieden. Das ist so. Das ist eben deren Art von Hilflosigkeit.
Ich verstehe das auch gar nicht.
Was?
Also, wie man so ein, also ich meine, dieses Format ist doch sowieso bekloppt. Da sitzen dann 6 Gäste, wenn ich es richtig mitgezählt habe.
6 Gäste, genau. Manchmal noch auf dem Sofa dann der persönlich Betroffene, ne? So schön pass pro toto. Das ist jetzt jemand, der persönlich betroffen ist, der spricht
und
jetzt
noch
für ein alle persönlich Betroffenen.
Am besten
Erika Berger als Universalexpertin.
Moment, da muss ich mal kurz in meine Glaskugel gucken. Und wir wissen alle, also du hast ja bestimmt auch schon mal auf so einem Panel moderiert oder so.
Ja.
Panel, ein Moderator, 4 Teilnehmer, eine Stunde, nichts.
Kannst fast vergessen.
Kannst du komplett
backen. Es sei denn, da ist irgendwie einer dabei, der dir so auf den Sack geht, dass du dich an dem abarbeitest oder so. Aber das hast du selten. Das ist wirklich selten der Fall.
Ja, aber da kommt eigentlich irgendwie nichts rüber. Nee. Bei 6 Leuten und dann vor allem, da ist ja auch so eine Unsitte, nicht, in diesem Format. Also die benehmen sich ja auch einfach alle. Wenn ich da Moderator wäre, ich würde die alle erstmal zur Ordnung aufrufen.
Ich würde die vor allen Dingen mal dazu aufrufen, die Fragen zu beantworten, die ich ihnen stelle und sie ansonsten rausschmeißen aus meiner Show. Was soll der Scheiß?
Und zwar schon nach dem zweiten misslungenen Versuch.
Genau.
Ne? Ja. Und dann immer so dieses, jetzt lassen Sie mich doch auch mal was sagen.
Ich lass dich die ganze Zeit was sagen, du Pfeife, jetzt lehnst du dich mal zurück und hörst mal dem Herrn Schneiderei zu.
Genau. Ja. Und dann sich mal vielleicht nicht so ein gecastetes Publikum, sondern so richtige Menschen da hinsetzen und die kriegen alle so eine Schmeiß-Raus-Taste. Und wenn irgendwie mehr als 50%
ich finde sowieso,
so auf die Schmeiß-Raus-Taste gedrückt haben, wenn einer gerade redet, so, dann wird einfach sein Mikrofon abgeschaltet.
Das ist cool.
Und eine rote Lampe leuchtet auf und dann kriegt er so ein Penalty von 3 Minuten, wo er nichts sagen darf.
Ja, 50 Volt.
Das ist dann das nächste. Kennst du dieses Pain Station?
Pain Station? Ist das so ein Milgram-Experiment to go? Oder was ist das?
Nee, Pain Station ist so eine Art Tisch mit einem eingebauten Bildschirm, aber jetzt nicht so Touch, sondern so eine Spiele-Konsole und da kannst du dann Pong drauf spielen. Du hast halt so ein, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, so ein Drehregler, mit dem du sozusagen dein Pong-Schläger steuerst und spielst dann halt Pong. So, soweit erstmal nichts Besonderes. Halt so ein Tisch, wie früher diese Computerspiele-Tische auch waren, wo so in Kneipen rumstanden und so. Das Ding ist nur, du benutzt halt die eine Hand zum Steuern, die andere musst du auf so einen metalloiden Ablagebereich drauflegen. So. Und wenn du halt jetzt einen kassierst, einen Ball, dann wirst du halt dafür bestraft. Und es gibt halt verschiedene Bestrafungssachen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Die erste Stufe ist, dass es dann unter deiner Hand kurz heiß wird. Also das sind so ich weiß nicht ganz genau, ob es das nur mit Infrarotlampe, also es wird auf jeden Fall signifikant warm.
Mhm.
Also schon so, und vor allem, wenn du nicht drauf eingestellt bist, ist es sehr unangenehm. Und du musst sozusagen diese Strafe auch hinnehmen, weil wenn du deine Hand löst, dann hast du verloren.
Okay.
Und die zweite Sache ist dann Stromstöße.
Aha.
Das heißt, umso mehr du irgendwie verlierst, oder das ist, glaube ich, random. Ich habe es jetzt echt schon so lange nicht mehr gespielt. Das zweite, was halt auch noch auf dich einschlagen kann, ist halt so ein Stromstoß.
Aha.
Der bringt dich jetzt auch nicht um, aber schon so muss man nicht haben, mäßig.
Mhm.
Und dann gibt es noch so eine kleine Gummipeitsche, die dann so an der Seite ist und die dann so auf deine Hand draufschlägt. Und dann spielst du halt Pong. Und jeder hat so die linke Hand irgendwie da drauf. Und wenn du verlierst, musst du so heiß, bam, Peitsche und so weiter.
Gibt's online zu bestellen unter www.cdu.de.
Nee, das ist so ein Exponat, das ist Kunst. Ne?
Das ist Kunst.
Das Ding ist Kunst. Irgendwie stand auch mal in so einer Pixel-Pong, in so einer Pong-Ausstellung zusammen mit unserem Blinkenlights-Kram war das sozusagen mit exponiert, deswegen kenne ich das auch so gut.
Ich dachte, man könnte das kaufen. Das hätte irgendwie so
das kannst du dir, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Jungs machen. Die hatten einen ziemlichen Erfolg damit, haben einige Preise da eingesammelt. Zu Recht, ja, großartig gemacht, also auch in seiner ganzen Ausführung her und so. Und dieses Painstation-Prinzip, das wäre eigentlich dann für solche Talkrunden eigentlich genau das Richtige. Das heißt, sie sitzen dann so mit den Händen festgeschnallt und dann hast du so Hitze und so und die Zuschauer dürfen dann einfach live bestrafen. Für Dummheit.
Im Konsens, ne?
Also hat nicht richtig geantwortet, irgendwie hat Scheiße erzählt. Und ja, stell dir mal vor, wenn das ganze Parlament da einmal durchgeht und so, da ist doch die CDU-Fraktion 0,0 gegrillt. Ne?
Tut's ja nicht. Das ist ja das Problem dieser Talkshows es sind ja noch nicht mal wirkliche Talkshows, also weil die Leute haben ja noch nicht mal, normalerweise macht man eine Talkshow, das kannst du dir im Dritten angucken, NDR-Talkshow oder sonst was. Du lädst dir Leute ein, die irgendeine Geschichte zu erzählen haben, lässt sie da die Geschichte erzählen und stellst noch so ein paar Nachfragen. Und guckst mal, ob es nicht hinter der Geschichte noch eine Geschichte gibt. So geht ja Talk. Das machen die Kollegen im dritten Fernsehprogramm ja wirklich ganz gut. Was da im ersten Programm und im zweiten passiert, das ist eine Simulation. Das ist im Grunde kaschierter Protokolljournalismus. Ja, da darf also jede politische Fraktion, jede Partei darf da mal sagen, was sie meint oder was sie für richtig hält. Die werden dann von irgendwelchen mehr oder weniger guten, je nachdem, was für eine Partei du da hast, Rhetoriklehrern, darauf gedrillt, immer ihre Botschaft zu übermitteln, egal was sie gefragt werden. So funktionieren diese Sendungen. Das sind ja keine Talkshows. Also das ist, ich finde diese Sendung sehr fragwürdig, ehrlich gesagt. Also das ist auch nichts, was ich irgendwie unter Politik rubrizieren würde. Ich glaube, Anne Will hat sogar mal gesagt, das ist hier keine politische Sendung, das ist eine Unterhaltungssendung. Hat sie wohl mal gesagt.
Und ja, das aber Problem, dafür wird man ganz schön schlecht unterhalten, finde ich.
Ja, das stimmt. Obwohl gestern war geil. Ich habe gestern wirklich Tränen gelacht. Das war alles so grotesk, was da gelaufen ist. Und dann zum Abschluss irgendwie Lobo.
Ja, aber man lacht
und dann,
nur noch.
Und dann Lobo, der noch irgendwie so 3-4 Dinger raushaut, die da keine Sau begreift. Das war echt super. Ich will Sascha in jeder dieser Sendungen sitzen haben und am Ende kriegt er nochmal 5 Minuten. So, Herr Lobo, was meinen Sie denn dazu? Ja, da kann ich Ihnen sagen. Weil ja auch damals, als er bei der Illner saß, mit Metzger zusammen, hat er auch zu Oswald Metz gesagt, ja, Ihre Partei, die FDP, sagt ja immer. Grandios, ehrlich.
Er kann echt wirklich
das Problem,
auf den Punkt dann auch wirklich performen.
Ja, das Problem, was diese Sendungen haben, das ist es gibt kaum Sendungen, wo dann mal der Bundesinnenminister oder die Bundeskanzlerin oder sowas, also wirklich die Spitzenpolitiker und die Spitzenfunktionäre irgendwelcher Verbände oder Firmen oder sonst was gehen und Rede und Antwort stehen oder zumindest für das arglose Publikum Rede und Antwort stehen, weil normale Zuschauer glauben ja wirklich, dass das alles irgendwie, dass auch die Kriege, die da ausgefochten werden, echt sind. Die stehen ja beim Bier zusammen und feiern. Brauchst ja nicht zu glauben, dass sie sich wirklich hassen, wenn die so tun, als würden sie sich hassen. Das Problem ist, dahin kommen Spitzenpolitiker, Spitzenfunktionäre, um ihre Botschaft zu übermitteln und zwar ungehindert. Ja, also diese ganzen quasi Moderatoren, die da sitzen, die sich als Journalisten verstehen und eigentlich kritisch nachfragen müssten. Ich habe mal eine gesehen, Maybrit Illner war das, da hat Roland Koch gesessen und eine Lüge erzählt. So, und die habe sogar ich begriffen. Ja, dass alle Zahlen deuten,
dass eine war.
Das ist eine war, alle Zahlen deuten darauf hin. So, und wenn mir jemand sagt, alle Zahlen deuten darauf hin, ist das Erste, was ich in so einer Situation frage, welche Zahlen?
Ja.
Ja, hat die Illner nicht gemacht, hat ihn reden lassen. Das heißt, die ganze Sendung, oder was heißt, dieser Teil der Sendung zumindest war dazu da, dass Roland Koch seine Propaganda verbreiten durfte. Das ist bei all diesen Sendungen so. So, da kommen also Spitzenpolitiker und Funktionäre hin, um ihre Propaganda zu verbreiten. Und das machen sie entweder ungehindert, so wie jetzt, oder sie machen es gar nicht, dann kommen die gar nicht mehr. Und das ist das Problem, was diese Sendung und auch diese Sender haben. Ja, weil du willst dich natürlich damit schmücken, dass die Bundeskanzlerin bei uns im Sommerinterview ist. Ja, aber dafür musst du auch die komplette CDU-Bundestagsfraktion ungehindert ihre Propaganda verbreiten lassen auf deinem Sender, sonst kommt die Kanzlerin nicht mehr. Ja, das heißt, wenn du so eine Sendung konzipierst, inklusive Moderation, dann setzt du da auch jemanden hin, der garantiert nicht kritisch nachfragt. Ja. Und selbst die Leute, die kritisch nachfragen,
Frank Plasberg. Das sind ja Tagesschau-Sprecher eigentlich wunderbar, nicht? Weil ich meine, deren Job ist eigentlich vorlesen.
Deren Job ist Nachrichten zu übermitteln, Nachrichten auszuhalten auch vor allen Dingen. Weil das ist ja streckenweise auch wirklich sehr, sehr unangenehm, was die für Nachrichten dann furztrocken rüberbringen müssen, wenn du dann mal wieder, ja, ich meine, es ist nicht einfach, tagtäglich einen Irak-Bodycount zu vermelden oder sowas, ne? Das ist echt nicht einfach. Wenn du ein bisschen Mensch geblieben bist und nicht zum totalen Zyniker geworden bist über den Job, dann geht dir das auch nahe. Ja. Dass da tausende und abertausende Menschen einfach sterben. Einfach so jeden Tag. Ja. Mal eben irgendwie eine Stadt wie Köln. Seit 2003 ist Köln entvölkert worden im Irak. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Über 1 Million zivile Tote.
Ja, ja, das ist
Wahnsinn. Und das musst du ertragen. Ja? Das musst du vortragen können, ohne es zu werten.
So, und wobei da, diese Zahlen ja als solche gar nicht genannt werden.
Nee, aber du kennst sie ja. Du sitzt ja da, du bereitest deine Sendung ja vor, du siehst ja, du liest ja die Sachen am Ticker mit. Mhm. Also du hast ja, wenn du diese ganzen Nachrichtenagenturen verfolgst, immer 90% der Toten, die da jeden Tag gemeldet werden, die meldest du ja schon gar nicht mehr.
Ja.
Das ist, und dann sitzen sie eben da und machen diese vermeintlichen Politsendungen, die eigentlich gar keine Politsendungen sind. Und das Publikum versteht das aber nicht. Und sie gucken es ja. Also man guckt sich das eben an und so muss man das auch verstehen. Man muss, genauso wie man die Bild-Zeitung nicht als Nachrichtenmedium verstehen darf, sondern als PR-Medium verstehen muss.
Hast du heute eigentlich eine Bild-Zeitung mitgebracht?
Nee, habe ich nicht.
Schade.
Naja, wir müssen ja eh gleich Schluss machen. Du musst ja den kurzen noch abholen. Ne?
Nee, wir können noch ein bisschen.
Ja, okay. Das ist also genau wie man die Bild-Zeitung als PR-Tool verstehen muss, muss man diese Polit-Talk-Sendungen im Fernsehen auch als im Grunde Ideenverbreitungsplattform, ja, als PR-Plattform für die einzelnen Interessengruppen,
ja,
oder Anspruchsgruppen, Stakeholder heißt das auf Neudeutsch, für die einzelnen Anspruchsgruppen verstehen und darf bloß keinen Erkenntnisgewinn davon erwarten, weil vieles da natürlich auch orchestriert ist, vieles ist choreografiert. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, damals die Sendung Kerner, als Eva Herrmann sich komplett ins Ausgeschossen hat in dieser
diese
Sendung.
Diese Nazi-Nummer da.
Genau, und diese Sendung, die war komplett durchchoreografiert. Das hat auch kaum jemand wirklich zur Kenntnis genommen.
Von wem jetzt?
Von der Redaktion.
Also mit oder ohne, dass diese Eva Herrmann das wusste?
Ohne. Also Redaktionen arbeiten so, die sagen, okay, wir laden den ein, laden den ein, laden den ein.
Ja.
Und erhoffen sich dann ein bestimmtes Ergebnis im Produkt, also in der Sendung.
Ja.
Das erhoffen sich Redaktionen. So, und das passiert aber manchmal nicht. Ne? Manchmal kommt dieses Ergebnis einfach nicht zustande, weil Menschen Menschen sind und Menschen eben nicht zu 100% vorhersagbar sind. Und diese Restunsicherheit in der Vorhersagbarkeit sorgt dann meistens dafür, dass eine Sendung torpediert wird. Also dass eine Sendung schlechter wird, als die Redakteure, die die Sendung vorbereitet haben, sich vorher gedacht haben, dass die Sendung werden mag.
Mhm.
Ne? Das konnte man sehr, sehr schön sehen. Ich habe das auch mal aufgeschrieben auf Stangenblochen. Man konnte sehr, sehr schön sehen, was die Redaktion sich beim Einladen der einzelnen Gäste in diese Kerner-Sendung gedacht hat. Ja, da saß dann irgendwie hier der Mario Barth, ja, der irgendwie 6 oder 7 Geschwister hat.
Echt?
Ja, ja, weil es ging ja dann eben Eva Herrmann, ne, die ja sagte so Mutter und die Werte im Dritten Reich hat ja die Mutter noch was gegolten, ne, vorausgesetzt, sie war arisch. Dann saß da Senta Berger. Senta Berger ist ja eine Alt-Emanze sozusagen, weil ja ganz frühe Vorkämpferin oder ganz frühe Kämpferin der Frauenbewegung und Abtreibungsgegnerin und sowas, Abtreibungsbefürworterin und sowas.
Mhm.
Und wer saß da noch? Die Herrmann, die Berger, der Barth und noch irgendjemand. Und du kannst richtig, wenn du einmal miterlebt hast, wie so eine Redaktion denkt, wenn sie Gäste in so eine Sendung einlädt, dann kannst du richtig sagen, okay, den haben sie dafür eingeladen, Mario Barth, so als Comic Relief, ja, da ist dann irgendwie der Komiker, der aber trotzdem irgendwie was zum Thema zu sagen hat, weil er viele Geschwister hat, ne, so, also meine Mutter ist die Beste, so nach dem Motto, ne, also meine Mutter hat das auch geschafft und sowas.
Komiker, der ist aber überhaupt nicht komisch.
Okay,
lass mir das.
Ne, genau. Der war dann da einmal, um zu sagen, also das geht, ne? Also 7 Kinder ist meine Mutter, also hat den höchsten Respekt der ganzen Familie und sowas und kann Witze erzählen, um immer mal so ein bisschen aufzulockern.
Ja.
Dann die Berger, die sagt, ja Moment mal, also was die Herrmann da so erzählt, das ist ja alles Quatsch. Ja, also Emanzipation ist wichtig, weil Eva Herrmann ja im Grunde gegen Emanzipation agitiert.
Ja.
Weil sie, das ist ja auch ganz interessant, weil sie mutmaßlich selber mit der Emanzipation überfordert ist. Das ist ja eigentlich auch mal... Womit wir dann auch wieder bei deiner Theorie von den Sprechern sind, ja, die einfach nur Texte übermitteln. So, und sie haben eben wirklich gedacht, okay, die Senta Berger erklärt jetzt der Herrmann ein bisschen, dass Emanzipation wichtig ist. Ja. Mario Barth erklärt der Herrmann, dass auch im 21. Jahrhundert 7 Kinder möglich sind und kein Grund, dass man verachtet wird von der Gesellschaft. Und dann saß noch irgendein Historiker im Publikum, der einfach nur über die historischen Tatsachen im Dritten Reich aufklären wollte, ja, was er auch gemacht hat. Was aber auf dem Podium keiner so richtig verstanden hat. Also weil der natürlich nicht über Eva Hermanns Buch geredet hat, weil ihm das egal war, sondern so und so sah es aus. So, und das waren alles rote Teppiche, die Kerner, also die Kerner-Redaktion der Hermann ausgerollt haben.
Ja.
Weil sie hätte zu Senta Berger sagen können, ja, du hast ja irgendwie recht. Sie hätte zu Mario Barth sagen können, tatsächlich, war mir gar nicht bekannt, habe ich so nicht gesehen. Dann hätte sie zum Historiker sagen können, ja, stimmt, ich habe mir überhaupt nicht Gedanken darüber gemacht, dass nicht-arische Frauen ja tatsächlich umgebracht und sterilisiert worden sind. Da habe ich wohl Mist geredet. Das wäre alles gewesen, was die Hermann hätte sagen müssen. Ja? Dann wäre sie wieder schön, das war so ein schöner roter Teppich, die Tür zum Medienzirkus hat offen gestanden. Also sie ist ja rausgeflogen beim NDR, dann hat Kerner sie eingeladen, um sie zu rehabilitieren. Und das hat die Hermann selber verkackt. Die hat nicht begriffen, dass ihr da rote Teppiche ausgerollt worden sind oder hat sich für so überlegen gehalten, dass sie die nicht zu beschreiten hat. Und darüber ist sie dann eben komplett rausgekippt aus dieser ganzen Nummer. Das sah jetzt aber so aus wie so ein totales Chaos, was da irgendwie, ne? Und dann hat Senta Berger noch gesagt, also wenn das jetzt hier so weitergeht, dann gehe ich. Woraufhin Kerner gesagt hat, okay, Frau Hermann, bitte gehen Sie. Und das sah alles wie ein wahnsinniges Chaos aus. Dabei konnte man richtig schön nachvollziehen, das war beabsichtigt.
Der hat die aus der Sendung,
ja, die letzten 10 Minuten oder sowas. Und du kannst auch richtig schön ablesen, so das, ah ja, okay, der saß deswegen da, das ist die Funktion, die Funktion, die Funktion, und einer hat verkackt. Und das war die Hermann, und da ist auch der Kerner hat es dann nicht mehr geschafft, die irgendwie über die Rampe zu heben. Weil der Kerner eben auch keine Haltung hat.
Und hat dann so ihre Karriere da sozusagen vernichtet, oder?
Nee, er hat ihr, das war die letzte Chance, ihre Karriere irgendwie nochmal neu zu starten. Ich weiß nicht, was jetzt passiert mit ihr, irgendwann wird sie wahrscheinlich auch in irgendeinem Privatsender wieder auftauchen, denke ich mal. Weil sie eben entsprechend diszipliniert ist auch. Und so.
Lass uns nicht so viel über Fernsehen reden.
Ja, ich finde es
Wahnsinn.
Ja, was ist denn eigentlich mit Japan? Wir hatten doch noch Japan.
Ja, wir haben ja bezauberndes Feedback bekommen hier zu unserer ersten Versuch. Bezauberndes Feedback insofern, als dass uns da auch unter anderem ein wenig die Leviten gelesen wurden.
Die Visiten gelesen wurden. Darf ich Ihnen meine Levitenkarte überreichen?
Genau. Levitation. wir sehen uns ja alle nach so einem leichten, erhobenen Zustand. Ne?
Mein alter Mathelehrer Köpping, der hat sich immer vorne hingestellt und hat fast glaubhaft versichert, dass wenn er sich nur genug konzentriere, er unmittelbar anfangen würde zu schweben.
Und
es gab Leute, die ihm das abgekauft. Ich meine, ja, Sekundarstufe.
Echt?
1, 2, ich weiß gar nicht mehr. 2.
Ja, die Sache mit Japan, also wir haben ja letztes Mal, ich habe ja was zu Japan gesagt, also muss ich gleich nochmal kramen, es ging irgendwie so um die Deutschen und die Japaner, die so ein bisschen wie der Planet Krieg geht, so alles, was so sich außerhalb ihres Kulturkreises befindet, eigentlich ignorieren und gar nicht wahrhaben wollen und dann
ja.
Alleine sind auf diesem Planeten. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dafür Kritik eingefangen und du wolltest auch unbedingt eine Call-In-Sendung machen.
Ja, nein, ich, wie war das? Was habe ich gesagt? Ich glaube fest daran, dass man eine Live-Call-In-Sendung übers Internet machen kann.
Genau.
Machen kann.
Und soweit sind wir aber auch noch nicht, weil es ist ja hier kein etabliertes Format. Und obwohl wir es irgendwie halten können mit unserem 13-Uhr-Slot, sicher, es wird immer wieder so torpediert.
Ja, echt, also, aber hättest du aufgepasst?
Naja, wir arbeiten dran.
Ihr arbeitet am Aufpassen?
Ich dachte, wir könnten das ja mal simulieren. Um einfach schon mal so zu
üben, das ist
ob
cool.
Es funktionieren würde. Ja?
Übrigens, seit dem iPhone...
Ich habe mir sozusagen meinen Anrufer gestaged.
Seit dem iPhone-Update, seit dem OS 3, stürzt Twitter-Phone immer ab.
Was ist denn das jetzt für ein Thema? Ach so.
Das fiel mir gerade so auf, weil ich wollte gerade,
ja,
hab ich auf den Knopf gedrückt.
Und ich habe gewechselt.
Du hast gewechselt.
Ja, aber lass uns nicht darüber reden. Lass uns mal einen ganz anderen Input geben.
Ja.
Und wie macht man das jetzt im Radio? Du kannst das doch so gut. Na, wenn man sagt so, die Leitungen sind offen.
Ja, aber sind sie ja nicht.
Doch.
Können jetzt alle anrufen, die anrufen wollen?
Nur wenn sie wüssten, wo.
Ah, okay.
Das ist eine Simulation.
Dann ist jetzt, und jetzt soll ich sagen, die sollen anrufen, aber die können doch gar nicht anrufen. Das ist doch irgendwie nicht in Ordnung. Wir sind hier doch nicht beim Privatradio.
Doch,
eigentlich schon.
Doch.
Ne? Und zwar beim echten Privatradio.
Sehr privaten Radio.
Sehr privates Privatradio.
Ja, genau.
08 15 47 11. Ihr seid eingeladen anzurufen und was zu sagen. Euch zu unserem bunten Themensträußchen ins Benehmen zu setzen.
Genau. Was?
Damit mache ich den Kollegen Tom Wax immer fertig, weil ich immer sage, ihr seid eingeladen anzurufen, euch zu einem Thema zu verhalten.
Nee, es geht ja hier um die Kritiker.
Es geht hier um die Kritiker?
Genau. Wir haben jetzt einen Kritiker.
Kritiker. Heißt das nicht Kritiker? Kritiker. Genau. Also doch Kritiker.
Genau. Könnte der Kritiker mal anrufen? Spannung steigt.
Ich war gerade, Pause.
Vielleicht hört er gar nicht mehr zu.
Der hat eben mal geschrieben, er müsste kurz weg.
Nee, er hat auch geschrieben, er sei wieder da.
Ach so.
Oh. Ah, jetzt haben wir einen Anrufer, Holgi. Da ist jemand in der Leitung.
Donnerwetter.
Da schauen wir doch mal nach, wer das sein
könnte. Gucken wir mal, wen der Einbeinige, der immer an der Hotline sitzt, wenn ich eine Radiosendung mache, uns durchgestellt hat.
Ja. So. Und? Hallo.
Hallo.
Hallo. Du musst jetzt sagen, nee, was muss ich jetzt sagen? Holgi,
wer bist du? Wie heißt du denn?
Wie heißt du denn?
Nils.
Nils.
Ah, hallo,
wie alt bist
Nils.
Du, wie alt bist du denn, Nils?
27.
Und wo wohnst du?
Wo wohnst du?
Ja.
Wo ich wohne, in Berlin.
In Berlin. Ja, das ist eigentlich hätten wir das genau, vor, also eigentlich hätten wir das schon gewusst. Eigentlich hätte der Einbeinige, der heute mal zu Hause, der hat ja heute frei, hätte jetzt eigentlich aus Display der Telefonanlage so eine Nachricht geschrieben, das ist der Nils 27 aus Berlin.
Ja. Ah, also das heißt, so, ich hätte eigentlich ganz anders einsteigen müssen. Ich hätte sagen müssen,
hallo Nils.
Hallo, und jetzt haben wir eine Leitung.
Hallo Nils.
Sag einfach nur hallo
Nils. Ich sag hallo Nils, dass ich wissen will, wo die Leute wohnen und wie alt sie sind. Das ist einfach nur, damit ich ihren soziokulturellen Hintergrund einschätzen kann. Wenn ein 17-Jähriger anruft, kann ich über bestimmte Dinge nicht mit ihm sprechen. Wenn ein 27-Jähriger anruft, kann ich das.
Verstehe.
Also sowas wie Trio mit vier Fäusten. Kennst du Nils, oder?
Boah, das ist aber sehr lang her.
Ja, aber du kennst es noch. Erzähl es mal einem 17-Jährigen. Ne? So. Und damit ich einfach weiß, auf welche Weise und über welche Themen ich mit den Leuten überhaupt sprechen kann.
Ja.
Weiß ich immer ganz gerne, wie alt sie sind und idealerweise sogar noch, ob sie eine DDR-Sozialisation haben oder eine BRD-Sozialisation.
Hm.
Wobei das jetzt immer eigentlich immer irrelevanter wird. Wobei, auch nicht wirklich, ne? Also wenn so in Hessen, wenn ich mit Hessen.
Okay, man lernt ja
mit
immer
Hessen,
so,
mit Hessen über Lecho sprechen geht nicht. Ne?
Ja,
geht
Nils.
Offensichtlich auch hier nicht.
Du bist unser größter Kritiker, ist dir das überhaupt bewusst?
Ja, alle anderen hatten, sonst hat ja niemand Kritik geschrieben.
Genau.
Ja, und darum kriegst auch nur du auf die Fresse.
Ja, das werden wir ja sehen.
Ja, ich kenne da ein paar Jugos, die nichts mehr zu verlieren haben.
Okay, also es war ja alles nicht so ernst gemeint, aber du hast ja trotzdem einen konstruktiven Beitrag zum Thema Japan. Und man muss dazu sagen, haben uns ja auch, also erstens haben wir schon getroffen, zweitens hast du schon ein paar Mal in meine Richtung einen kreativen Beitrag zum Thema Japan beigebracht, weil du bist ja, korrigier mich, du hast Japanologie studiert, richtig?
Ich studiere noch Japanologie.
Du studierst noch Japanologie, du bist ein Japanologe.
Ist das dasselbe wie Japanisch studieren, also lernst du auch die Sprache?
Das gehört dazu, weil wir, wie heißt's, wir brauchen halt für das Lesen von japanischen Quellen brauchen wir die Sprachkenntnisse, also damit man mit mehr Quellen arbeiten kann.
Wie lange muss man denn diese Sprache lernen, damit man überhaupt japanische Quellen lesen kann? Also angeblich dauert das doch irgendwie 1000 Jahre, bis man die Sprache drauf hat.
Ja, also mit Wörterbuch bin ich relativ fit inzwischen. Ich lerne jetzt Japanisch seit 8 Jahren. War ein halbes Jahr drüben, aber ohne Sprachschule. Also die Leute, die bei uns ein Jahr lang drüben waren mit Sprachschule, die würde ich mal einschätzen, dass sie es nahezu fließend sprechen.
Ja.
Aber wir haben halt auch einen weitaus intensiveren Unterricht als jetzt in der Schule oder irgendwie an der VHS oder sowas.
Warum studierst du das?
Weil ich damals was NC-Freies brauchte und sich herausgestellt hat, dass es sehr interessant ist.
Ist das kulturwissenschaftliches Studium?
Sozialwissenschaftlich.
Sozialwissenschaftlich.
Mhm. Ja, also ich gehe auf Politik und Wirtschaft
ich
und
mache fragen,
im Hauptfach noch VWL.
Genau, das wollte ich fragen, ob du auch VWL dabei hast irgendwie, genau. Was willst du mal werden, wenn du groß bist?
Ich will in die Forschung gehen.
Was forscht man als Japanologe?
Also meine Magisterarbeit soll über künstlich kreierte Industriecluster in Japan gehen, wo jetzt gerade das Wirtschaftsministerium so ein 10-Jahres-Programm am Laufen hat.
Aber warum forscht ein deutscher Japanologe darüber? Also haben die Japaner keine eigenen Japanologen?
Ja, das ist so, wie wenn du, Du kannst Vergleiche ziehen. Also du kannst zum einen Vergleiche ziehen und es ist halt eine andere Kultur und man hat einen anderen Blickwinkel, wenn man von außen auf ein Land drauf guckt. Ja. Also ein Germanist oder ein Germanologe aus Südamerika wird Deutschland anders sehen als der Germanist in Deutschland oder der VWLer in Deutschland oder so.
Wirst du dann in der deutschen Forschung arbeiten oder in der japanischen Forschung als Deutscher arbeiten mit deinem deutschen Blick?
Wo willst du? Erstmal in der deutschen Forschung.
Und dein
Fernziel? Also ich möchte dein Fernziel, an der deutschen Uni erstmal weitermachen.
Fernziel wäre dann aber schon Japan, also nach Japan weiter zu reisen.
Ja, das braucht man ja für die Feldforschung. Also bei Feldforschung, du kommst nicht drum rum, wenn du es richtig betreiben willst, dass du da auch mal mit jemandem aus einem Ministerium redest oder so.
Seid ihr
der Gang nach Japan unausweichlich.
Seid ihr denn, ihr Japanologen, mit hinreichend Forschungsstipendien ausgestattet oder sowas? Weil das ist ja jetzt nicht gerade billig. Also ist ja jetzt nicht mal eben in den Jemen und da eine Ausgrabung machen, wo du irgendwie für einen Apfel und ein Ei im Zelt wohnen kannst.
Das ist der Vorteil, dass wir so wenige sind.
Mhm.
Also bei uns, also Magister machen so eine Handvoll an der FU einen Abschluss pro Semester, pro Jahr, sowas um den Dreh.
Das heißt, ihr kennt euch auch alle.
Das ist nicht so wie in der VWL oder BWL, wo du irgendwie ein paar hundert Leute pro Jahr hast, die da rausgehen.
Kennt ihr euch denn alle so untereinander? Also seid ihr eine Community?
Nur innerhalb der Uni.
Mhm.
Also nicht, also klar, die Forschungscommunity kennt sich im Großen und Ganzen, weil das halt relativ wenig Leute sind. Aber solange man noch studiert, bleibt man eigentlich in seiner Uni drin. Also ich höre zwar auch immer mal wieder was von der HU, weil auch mal Studenten zu uns rüberwechseln, aber im Großen und Ganzen hört man von denen nicht wirklich viel. Oder man hat mal einen Austauschstudenten da oder so, aber das war es auch.
Wenn du sagst, dass du seit 8 Jahren Japanisch studierst, du auch seit 8 Jahren?
Nee, ich habe 1,5 Jahre Pause zwischendrin gemacht.
Das ist trotzdem lange, ne?
Irgendwann 2 Semester Koreanisch eingeschoben, wo ich relativ wenig für mein Studium gemacht habe.
Koreaner sind, das habe ich vor vielen Jahren mal gelernt, eine unterdrückte Minderheit in Japan. Stimmt das?
Es gibt eine sehr große koreanische Minderheit und die wird, mit Unterdrückung.
Das okay, ist nennen wir es Diskriminierung.
Pauschal Unterdrückung nennen. Sie sind nicht komplett integriert. Und sie haben Schwierigkeiten, wie auch jeder andere Ausländer, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, trotz dessen, dass teilweise schon 2 oder 3 Generationen im Land gelebt wird und man ausschließlich Japanisch spricht.
Woher kommt das, dass sie nicht integrierbar sind? Also wollen die nicht oder wollen die Japaner sie nicht integrieren?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Also ich habe mich jetzt mit der koreanischen Minderheit nur relativ eingeschränkt beschäftigt. Aber ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Also es gibt dazu zum Beispiel auch einen sehr guten Film, der heißt Go, wo es um einen Koreaner geht, nordkoreanischer Abstammung, der im Film aber dann die südkoreanische Staatsbürgerschaft annimmt, weil seine Eltern das machen und erst auf eine koreanische Schule geht und dann später auf eine japanische Oberschule, damit er halt studieren gehen kann, weil es dann einfacher ist. Und der hatte echte Probleme, als er mit einer Japanerin zusammengekommen ist, in dem Moment, wo er ihr erklärt hat, dass er Koreaner ist, aus rassistischen Hintergründen. Also ist ein sehr hartes Wort, aber weil da halt relativ viele Vorurteile auch bestehen.
Oh, ich finde Rassismus jetzt nicht wirklich so ein hartes Wort, also... Weiß ich, man benutzt es gerne als Vorwurf an irgendwie, ich sag mal, an den politischen Gegner, aber letztendlich ist Rassismus ein so weit verbreitetes Alltagsphänomen, also es ist so tief in der Mitte der Gesellschaft verankert, ohne dass die Leute merken, dass sie Rassisten sind. Kann man ruhig benutzen, das Wort, finde ich. Ich finde es sogar sehr wichtig, das zu benutzen, damit endlich wir mal aufhören, das an den Rand der Gesellschaft zu schieben, weil das ist kein Problem des Randes der Gesellschaft, sondern es ist ein Problem der Mitte der Gesellschaft.
Q hatte doch ein schönes Lied zu Everybody is a little bit racist.
Könnte man so dreist sein zu sagen, dass die Koreaner die Türken Japans sind?
Nein.
Warum nicht?
Weil die Koreaner weniger auffallen.
Ja.
Also dadurch, dass sie halt relativ ähnlich, also dadurch, dass halt das Erscheinungsbild sehr ähnlich ist, fallen sie zum einen weniger auf, also einem Türken sieht man es in der Regel an, wenn er jetzt nicht gerade eher aus dem westlichen Teil der Türkei kommt, vom Typus her. Ich möchte jetzt hier nicht über Parallelgesellschaften anfangen. Ich denke, dass das nicht so stark ausgeprägt ist.
Wo?
In Japan.
In Japan.
Ja, genau. Aber wie gesagt, ich kann mich da auch nur eingeschränkt äußern, weil ich mich jetzt nicht so eingehend damit beschäftigt habe. Ich habe dazu ein Buch gelesen und mal ein paar Texte gelesen von Koreanern, die in Japan leben, aber das war es auch.
Apropos Buch, gibt's irgendwie ein populärwissenschaftliches, weiß ich nicht, ein Einführungswerk in die Japanologie? Also irgendwas Japan besser verstehen für Anfänger?
Ich habe so ein Buch gelesen, als ich nach Japan geflogen bin.
Das Problem ist, dass die Leute, die die Bücher schreiben, meistens damit Vorurteilen arbeiten, mit sehr krassen Vorurteilen.
Lonely Planet?
Ja, den gibt's. Der ist sehr gut. Sollte man auf jeden Fall sich besorgen, wenn man nach Japan reist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Lonely Planet irgendwie als Einführungsbuch über Japan geeignet ist. Also okay. Ist ein gutes Buch, weil man wissen will, wo man hingehen kann in Japan, aber...
Ich war 2 Wochen in Japan, also nicht gerade erst, sondern das ist auch schon zweieinhalb Jahre her. Und ich muss jetzt mal nachdenken. Und da hatte ich so ein Buch, ich erinnere mich jetzt aber gerade nicht an den Namen. Das war aber sozusagen erstmal so ein Buch, was mich sozusagen mit den Grund Umgangsformen vertraut gemacht hat. Oder zumindest versucht hat, mich mit den Umgangsformen vertraut zu machen.
Was ist denn anders? Also womit kann man anecken?
Alles ist anders in Japan. Das ist einfach das Erste, was dich wirklich total, also was mich zumindest total erschlagen hat. Ich wurde schon darauf vorbereitet und auch dieses Buch hat einen sozusagen darauf vorbereitet. Aber Japan ist wirklich so ein Land, was sich in so vielen, es gibt natürlich jetzt auch so diese Globalisierung, die schlägt natürlich da auch durch, nicht? Aber so in den Umgangsformen sind einfach so viele Sachen so anders, als wir es jetzt hier vor allem gewohnt sind. Das fängt halt an mit diesen ganzen Verbeugungen. Ja. Alle verbeugen sich da permanent die ganze Zeit und überhaupt gibt es einfach so ausführliche Höflichkeitsprotokolle. Mhm. Und ich würde es jetzt auch wirklich mal so Protokolle nennen, so weil es eigentlich nur eingespielte Zeremonien des Miteinanders sind, die ja einem westlichen Menschen erstmal vollkommen überflüssig erscheinen. Ja? Und auch Sachen, die für uns selbstverständlich sind, sind da wiederum total verpönt, so wie Handgeben zum Beispiel.
Naja, da muss ich aber sagen, da hat man ja in der Regel einen Ausländerbonus und einem Ausländer wird in der Regel ja auch die Hand gegeben.
Klar, also, ja, natürlich, aber du beobachtest ja die Leute, wie die sich miteinander verhalten und so sich berühren zum Beispiel hat einfach einen ganz anderen Status da. Das tut man da normalerweise eben nicht und es wird eben, außer in der Bahn. Aber schon, wenn du aus der Bahn raus bist, ist es schon ganz anders. Und ich habe das noch nicht, also
was heißt außer in der Bahn? Du steigst in die Bahn und wirst zum Fitchesföhler oder was?
Na, in der Bahn ist einfach Sardinenstatus. Also Man muss dazu wissen, die Japaner haben wahrscheinlich das beste Bahnsystem der Welt. Also wenn du geglaubt hast, die Deutschen und die Schweizer hätten das irgendwie so mit den Eisenbahnen und vielleicht auch mit der Pünktlichkeit weitgehend schon mal raus im Vergleich zu anderen Ländern, dann fährst du halt nach Japan und bist einfach mal total erschlagen von deren Definition eines funktionierenden Infrastruktursystems.
Ja.
Der Shinkansen, dieser
ICE-artige
Hochgeschwindigkeitszug, der alle Metropolen Japans verbindet, der von Norden nach Süden fährt, mit einem 15-Minuten-Takt, ja, also nicht irgendwie so eine Stunde oder so wie bei uns, sondern alle 15 Minuten fährt dieses Teil, hat über das Jahr im Mittel eine durchschnittliche Verspätung von...
Wie viel? Unter 10 Sekunden, oder?
Ja, 7 oder 11.
3 Sekunden, irgendwie sowas.
Wobei man muss ihnen zugestehen, oder der Deutschen Bahn muss man zugestehen, dass der ICE keine eigenen Trassen hat. Und da, wo der ICE eigene Trassen hat, fährt er auch einigermaßen ordentlich. Ja, gut, außer aber, wenn man wieder irgendwelche Deppen...
Man sollte auch anmerken, dass das Shinkansen-Ticket teurer ist als ein innerländliches Flugticket.
Wow. Also
viel teurer.
Was heißt Shinkansen auf Deutsch? Finde ich auch sehr schön.
Shinkansen, also das letzte ist Linie, Shin ist neu und das kann...
Schnell, neue schnelle Linie, hat mir mein Freund gesagt, das ist irgendwie sowas heißt wie... Also, ja, guck mal nach.
Ja, ich bin schon dabei.
Man hört's.
Okay, gut, aber auch der normale S-Bahn, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also die normalen Trains, die halt da laufen, Japan Railways, und es gibt ja auch verschiedene Operatoren und sogar dann funktioniert das sozusagen noch. Das ist da einfach immer alles auf die Sekunde. Also die Die Züge kommen genau dann, wenn sie kommen, oder sie kommen halt gar nicht und dann gibt's irgendwie so, was ist so die Default-Pause ist, glaube ich, so 20 Minuten, dann hat sich wieder einer vor die Gleise geworfen, aber auch das haben sie dann sozusagen in 20 Minuten entfernt. Mhm. Und ja. Du kannst ja wirklich die Uhr danach stellen, bloß in der Rush-Hour.
Also Moment, sie sind die Japaner sind so höflich, dass sie einander nicht berühren, aber wenn sie sich das Leben nehmen, greifen sie schon so tief dann wiederum in den Tagesablauf der anderen Leute ein.
Das wird auch als echtes Problem gesehen. Also vor allen Dingen zum Neujahr hat man das halt, dass die Selbstmordrate relativ hoch ist.
Ja.
Unter anderem so aus kulturellen Gründen, weil man halt sagt, dass man zum Neujahr alle Schulden zurückbezahlt und weil man halt nicht seine Familie belasten will, begeht man dann lieber Selbstmord.
Ja, wobei es gibt ja Selbstmord und Selbstmord. Also du kannst es ja mit maximalem Eingriff in das Leben anderer machen, Unbeteiligter, oder mit minimalem Eingriff in das Leben Unbeteiligter. Und vor einen Zug werfen, ich kenne gar nichts anderes, was stärker in das Leben anderer eingreift, als sich vor den Zug zu werfen.
Ja, vor allem,
das verblüfft mich jetzt gerade.
Die beliebteste Stelle, um das zu machen, ist der beliebteste Bahnhof, ich glaube, der Welt sogar, mit Shinjuku.
Oh.
Ach echt, da machen sie das.
Da machen sie
interessant.
Das. Interessant. Ja. Da wird dann auch immer gut aufgepasst drauf.
Gibt's da Zahlen drüber, wie viele Selbstmörder es in Japan, also wie viele sich in Japan vorm Zug werfen und wie viele bei uns?
Also es gibt Zahlen. Es gibt
aber ich glaube, Japan hat die höchste Zahlen, Selbstmordrate, ne?
Aber die habe ich jetzt auch nicht im Kopf, wie hoch die sind. Guck mal gerade, ob ich schnell was finde.
Nee, komm, so schlimm ist es, können wir selber googeln.
Ich will mich nicht so sehr auf diese Selbstmörder-Geschichte einstellen, sondern was ich an sich insgesamt am beeindruckendsten fand, war einfach die hohe Anerkennung der Japaner für das Funktionieren der Gemeinschaft. Mhm. Das Individuum steht zurück hinter dem Interesse der Gemeinschaft. Das ist etwas, was bei uns zwar auch schon sehr ausgeprägt ist, wenn man es jetzt mal, keine Ahnung, mit Afrika vergleicht oder so, wo es einfach in vielen Ländern dieses Gesellschaftsding gar nicht gibt, sondern da ist die Familie, der Stamm, das hat sozusagen die höchste Bedeutung, aber dass man jetzt so ein Sozialsystem im Rahmen eines Staates baut und gemeinsame Errungenschaften hat, da brauchst du dir nur eine normale Bushaltestelle anzuschauen, da nimmt einfach keiner irgendwie Rücksicht, Telefonkabel werden ausgegraben, also man baut sich da nichts auf. Das ist hier natürlich ganz anders und in Japan ist das alles nochmal so zum Quadrat und bei diesem Zugsystem merkst du das halt einfach und alle gehen halt irgendwie miteinander um. Alle Japaner haben immer irgendwie einen Regenschirm dabei. Es regnet viel, also zumindest in Tokio regnet es viel. Wenn es dann regnet, siehst du so dermaßen viele Regenschirme, aber auch wenn da Menschenmassen, und es ist ja einer der am dichtesten bevölkerten Regionen überhaupt der Erde, die stoßen sich nicht an, ja, auch nicht mit Regenschirmen.
Super.
Auch wenn dann auf dem Bahnhof diese irren Menschenmassen aufeinandertreffen, du kannst da irgendwie gerade so als Fremder so lang gehen, wie du willst, ja, die weichen dir alle aus, ja.
Also das ist genau das Richtige für so einen Spießer wie mich.
Die stellen sich auch immer schön in einer Reihe an, um in den Zug einzusteigen und so.
Genau.
Das funktioniert garantiert reibungsloser als das Gewusel, was wir hier manchmal haben.
Ja, wenn hier eine S-Bahn ankommt, was passiert als erstes?
Die Assis stellen sich von außen so vor die Tür, dass keiner rauskommt.
Genau, was ja auch vollkommen kontraproduktiv ist.
Ich renne die dann auch immer absichtlich um,
das
macht Spaß.
Das würde da gar nicht funktionieren. Das geht sogar so weit, da ja auch die Züge immer an einem definierten Stelle halten.
Mhm.
Also, und da steht nicht nur vorne da so ein H, irgendwie hier hält der Zug an, sondern es sind dann nicht an allen, aber an manchen Bahnhöfen habe ich halt auf dem Boden dann auch Markierungen gesehen, dass man schon vorher weiß, wo die Tür ist, mit so Wartelinien, sodass die Leute, die halt rein wollen, die stehen halt links und rechts von der Tür, in der Mitte kommen erst alle rausgeschossen und dann von der Seite rein. Ist alles total durchgeplant und man merkt richtig, wie alle daran mitarbeiten, dass eben dieses System auch erhalten
wird. Ist das gut oder ist das schlecht?
Ich finde das sehr beeindruckend, weil ich meine, anders würde es da sowieso nicht funktionieren. Also mit der Mentalität der Berliner wäre Japan innerhalb von 4 Wochen ein Chaos.
Also ich persönlich finde es gut. Also die Gruppenmentalität hat schon was für sich. Also auch wenn ich sehr für das Individuum bin, hat die Gruppenmentalität und funktionierende soziale Kontrolle schon was für sich. Also ich habe da Schwarzfahren, gibt es da so gut wie nicht.
An welchem Punkt also, wird der...
Es gibt auch die Kriminalitätsrate ist auch...
Das kann man nicht Ja? Da wäre ich vorsichtig mit der Kriminalitätsrate, inwiefern die geschönt ist und was da so gewertet wird. Es gibt ein hohes Sicherheitsgefühl.
Ja.
An welchem Punkt in seinem Tagesablauf wird der Japaner zum Individuum, wenn er zumindest in der Öffentlichkeit eher kollektivistisch unterwegs ist?
Freitagsabends, wenn er mit seinen Kollegen was trinken geht. Weil du, wenn du betrunken bist, kannst du tun und lassen, was du willst und niemand nimmt es dir übel. Also dann kannst du auch mal deinem Chef sagen, was er für ein Arsch ist.
Mhm. Mhm. Und so lange halten die das wirklich durch? Also sie sind wirklich 5 Tage diszipliniert und lassen dann einmal die Sau raus, so als einmal Dampf ablassen, Comic Relief oder sowas?
Ja, ja. Also es funktioniert scheinbar ganz gut, aber in der Regel sind sie relativ, ja, man ist so in seiner Gruppe drin.
Und die Gruppe ist auch dann, ist vor allem die Firma. Das muss man ja auch sehen, dass also die Firma dann auch so der Mittelpunkt deines sozialen Lebens ist.
Das ist hier nicht anders. Es wird nur anders kaschiert.
Ja, das ist da schon anders. Du kannst dich zum Beispiel diesem Trinken gehen mit dem Chef auch auf gar keinen Fall entziehen.
Das kannst du in bestimmten, Betrieben hier in Deutschland auch nicht. Also ich meine, die Art und Weise, wie wir unsere Leben leben, das ist ja nicht normal. Das ist möglicherweise, ist das insofern avantgardistisch, als das in Zukunft verstärkt passieren wird, dass Leute so unstete, wie heißt es, prekäre, in so prekären Situationen unterwegs sind wie wir und das noch nicht mal prekär finanziell gesehen, sondern prekär einfach auf Durchgängigkeit oder Nachhaltigkeit gesehen. Wenn du irgendwo in Westdeutschland, in der westdeutschen Kleinstadt bei mittelständischen Unternehmen arbeitest, da gehst du auch mit. Da gehst du aber sowas von mit. Ja, da gehst du auch mit ins Musical, wenn es sein muss.
Ja, na klar, aber das hat in Japan einfach, wie gesagt, es gibt sehr viel Ähnlichkeiten und ich finde auch, dass die Japaner und die Deutschen, das sind fast noch so die Völker, die man am besten miteinander vergleichen kann. Also wenn irgendwas auch nur im Ansatz so ähnliche Züge hat wie Japan, dann ist das definitiv Deutschland und deswegen mögen die sich auch irgendwie so.
Was sagt
die Japaner sind ja begeistert von Deutschland, also die klassische Musik.
Ja, einen sehr langen kulturellen Austausch.
Nicht wahr? Und das hatten wir auch bei der letzten Sendung so lustig, halt auch so beim Krieg irgendwie, da haben sie sich auch auf dieselbe Art und Weise daneben genommen. Und und auch wir haben ja eine Faszination für die Japaner, obwohl ich glaube, dass wir wahrscheinlich weniger über die Japaner wissen als die Japaner wir, oder? Wie siehst du das?
Sehe ich ähnlich. Das Ding ist halt, dass in Japan zum Beispiel klassische Musik, also muss ich jetzt ein bisschen einschränken, weil man in Deutschland hauptsächlich mit klassischen Musikern zu tun bekommt in Sachen Japaner. Weil die halt alle hier rüberkommen, weil hier halt so der Boden der klassischen Musik ist, so die absolute Grundlage, nimmt dort einen höheren Stellenwert ein und dadurch schon eine höhere Beschäftigung ist. Wie das jetzt aber mit dem, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass der Durchschnittsjapaner unbedingt mehr weiß über Deutschland als der Durchschnittsdeutsche über Japan.
Okay. Es gab hier bei uns in den 80er Jahren, war das glaube ich eine Fernsehsendung, die hieß Shogun. Da hat so unsere Generation glaube ich sehr viel über Japan gelernt oder zumindest über japanische Geschichte. Gibt es was Vergleichbares? Gibt es was Vergleichbares in Japan? Also den Weihnachts-Dreiteiler, der Deutschland sagen, erklärt?
Derek wahrscheinlich, ne?
Stimmt, das gibt's in Japan. Auf Japanisch.
Ist das irgendwie, weißt du was darüber? Gibt's irgendwie?
Nee, kenne ich nix. Ob es da sowas Ähnliches gibt.
Fernsehen ist ja auch wiederum ganz anders. Hast du mal so japanisches Fernsehen?
Ich kenne genau Takeshis Castle, das kenne ich aber.
Ja, und das ist da noch nicht mal jetzt besonders. Sondern so geht das da generell ab.
Das heißt, diese Simpsons-Folge, wo sie hinterher alle zuckend vor der Glotze liegen, ist authentisch?
Kenne ich nicht.
Im japanischen Fernsehen gibt es irgendwie, es gibt Kochsendungen, dann gibt es komische Game-Shows oder Shows, die immer gleich aufgebaut sind, also mit einem ähnlichen Besetzung an Leuten, die sich etwas anschauen. Und das war es eigentlich auch schon. Natürlich gibt es auch die Hollywood-Filme und irgendwie nachts die Zeichentrickfilme. Aber im Großteil sind es irgendwie schlechte Game-Shows und Kochsendungen. Zumindest war das immer mein Eindruck, als ich in Japan war.
Ja, mit dem Essen haben sie es ja sowieso.
Also ja, das haben, glaube ich, ein Kumpel von mir, der ist chinesischer Abstammung, meinte zu mir, naja, in Deutschland fragt man als allererstes, wo ist der Badestrand, wenn man in ein anderes Land fährt und Asiaten oder viele Ostasiaten fragen als allererstes, was sind die Spezialitäten des Landes?
Aha.
Also ich glaube, das ist jetzt nicht rein japanisch.
Nee, aber ich meine, die haben das einfach mal raus mit dem Essen. Also bis ich in Japan war, war das beste Essen, was ich so vorgesetzt bekommen habe, so, also von so meinen Reisen und meinem Gesamteindruck Essen, war bis dahin Israel definitiv die Nummer eins. Also ich habe in Israel so köstlich gegessen, wie ich es aus anderen Ländern einfach nicht kannte. Japan schlägt alles aber nochmal um ein Mehrfaches. Also was da für einen Aufwand getrieben wird allein. Also allein schon jeder Laden und auch noch die kleinste Imbissbude hat immer so eine, was ist das? Machen die das aus Porzellan eigentlich? Diese Replikas? Teilweise ist es eine Kunststoff, meistens gibt es dann auch noch aufwendigere Sachen.
Ach, du meinst du diese
aus Kunststoff, es gibt eine eigene Industrie, die sich nur um Food-Replikas kümmert, weil alles, was sozusagen angeboten wird, muss auch als Replika im Schaufenster stehen.
In Berlin kann man das sehen, ich glaube, das Ischin in der Friedrichstraße.
Ist es Friedrichstraße? Nee, du meinst gegenüber da vom Dussmann rein, ne?
Ja, genau.
Ja, stimmt, die haben eine ganz riesige Auslage. So, ja. Genau. Kann man übrigens sehr gut essen auch in dem Laden.
Ja, gar keine...
Jein? Also ich fand das ganz gut.
Ich finde, die Qualität hat da stark abgenommen.
Okay, so oft bin ich nicht da, dass ich das beurteilen könnte. Wo würde ich denn dann hingehen?
Oh ja, viele...
Bitte?
Sasaya an der... wie heißt die Straße? Am Prenzlberg ist das. Muss man auf jeden Fall einen Tisch vorreservieren.
Mhm.
Ein paar Tage vorher mindestens. Lüchener Straße ist das.
Ach echt? Lüchener
Straße 50.
Gibt's irgendwas, weiß ich, also ich wohne in Kreuzberg. Gibt's da in der Nähe noch irgendwas, was du empfehlen könntest?
In Kreuzberg,
Früher war Musashi auf dem Cottbuser Damm mal ganz gut.
Boah, da war ich einmal mit meiner Freundin und wir fanden das beide nicht so dolle.
Okay, also früher ist auch mindestens 10 Jahre her.
Also ich würde in Sasaya gehen oder wenn ich Ram, also chinesische Nudelsuppe japanischen Stils essen will, ins Makoto und das ist Weinmeisterstraße.
Mhm.
Also näher U-Bahnhof Weinmeisterstraße.
Okay.
Und Kreuzberg direkt kenne ich jetzt nichts.
Auf jeden Fall ist Essen ist einfach eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich hatte auch die Gelegenheit...
Woher kommt das? Warum ist Essen so eine wichtige Geschichte? Weil in Deutschland ist Essen das offensichtlich Unwichtigste.
In Berlin.
Oder, in Deutschland insgesamt, oder nicht?
Naja, weiß nicht, so in Baden-Württemberg habe ich nicht so den Eindruck, dass es das Unwichtigste ist.
Ja, aber du kriegst nicht ständig überall irgendwo Essen. Also es klang gerade so als...
In Baden-Württemberg.
Ich weiß nicht, wann war ich denn mal in Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg, da habe ich den Eindruck, da wird nur gegessen.
Echt?
Ja, das
muss ich mal hinfahren. Ich habe mich da noch nie.
Die haben auch amtliche Portionen und so und die haben ja auch eine eigene Küche.
Stimmt, die haben eine eigene Küche.
Das hat Berlin ja nicht zu bieten. Ne?
Nee, natürlich, woher auch?
Ja, also, Currywurst.
Nee.
So, aber in Japan, ja? Ja, Eisbein, ist das kommt das aus Berlin?
Das kommt auch nicht aus
Eisbein ist Berlin.
Nee, das ist auch genauso, Köln. Also in Köln ist auch Eisbein irgendwie ziemlich verbreitet.
Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Japaner haben es natürlich vor allem erstmal mit ihrem Seafood, nicht? Die essen einfach mal alles, was im Meer rumschwimmt und mehr als auch gut ist, also fürs Meer.
Öltanker. Muss nur klein genug sein, dann kann man es essen.
Schnittchen.
Genau.
Fleisch kam ja auch erst relativ spät in die Speisekarte. Das kam ja erst durch, also so richtig erst
durch die Europäer, ne? Durch die Europäer, ne?
Ja, genau. Also,
und dann haben sie es aber auch immer, das ist auch so bewundernswert, wenn die Japaner dann mal auf irgendwas stoßen, dann müssen sie sich auch sehr intensiv damit beschäftigen und übertreiben es dann aber auch wirklich maßlos. Das
du meinst so wie du mit dem Podcasting?
Ja, mal gucken, wenn die da drauf stoßen. Aber so, ich meine, wir haben gesehen, der industrielle Aufstieg Japans war ja auch eine heftige Reaktion. Ja, das war, deswegen habe ich auch diesen Vergleich mit dem Planeten Cricket gebracht. Und es war auch so, was? Es gibt irgendwie die Außenwelt und so, jetzt was, die machen da alle Wirtschaft, das machen wir jetzt auch. Und bauen da irgendwie alles nach und machen das besser. So. Und also jetzt nicht zu ernst nehmen, bitte. Das war spitzfindig. Und mit dem Essen, ich hatte die Gelegenheit, Kobefleisch zu essen. Das sagt ihr wahrscheinlich.
Streichelrind, ne? Klassische Musik, Streichelrind.
Ja, die haben da irgendwie die Rinder. Bitte?
Hatte ich leider nie die Gelegenheit.
Unfassbar. Also Fleisch so zart, dass du das Gefühl hast, du isst Marshmallows.
Geil.
Also das zergeht dir auf der Zunge.
Was kostet das Kilo?
Und Unsummen, mir hat es, ich bin eingeladen.
Gramm wird da gerechnet.
Bitte was?
Da wird ein 100 Gramm gerechnet, weil es so teuer ist.
Okay.
Teuer. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht bezahlen müssen. Ich wurde eingeladen. Das waren auch nur so ein paar kleine Häppchen, weil ne, das schaufelt man jetzt eben nicht in großen Mengen in sich rein. Aber es ist lustig, nicht, dass die da wirklich da diese Rinder haben und die werden dann irgendwie täglich massiert und kriegen irgendwie Bier zu trinken und irgendwie so eine Sache.
So geil, ne? Besoffene Rinder beim Masseur. Das ist so...
Aber einfach eine geile Essenszeremonie, eine unglaubliche Präzision auch in der Darbietung. Also was halt gut schmeckt, das muss auch gut aussehen. Und das kann einfach nicht sein, dass nicht schon die Darreichung selbst des Essens imperfekt ist. Das habe ich einfach auch überall gefunden, wo ich hingegangen bin. Also es ist ein verstörendes, faszinierendes Land. Du
ist
gehst dahin und du weißt nicht umzugehen eigentlich mit den Verhaltensformen und so, aber bist auch gleichfalls fasziniert.
Ist das ein Land, in dem man 14 Tage Urlaub machen will, oder ist das davon eher abzuraten, weil der Kulturschock vielleicht doch zu groß ist? Also braucht man mehr Zeit?
Da kann man gut Urlaub machen. Also, weil man wird mit bestimmten Sachen, wird man in Sachen Kulturschock gar nicht, kriegt man den gar nicht so mit. Also ich habe zum Beispiel in einer Familie gelebt, da ist der Kultur, also ich hatte jetzt keinen Kulturschock, weil ich auch gut vorbereitet war. Ist der Kulturschock, glaube ich, noch ein bisschen größer, weil es anfängt, dass man irgendwie eigene Pantoffel für die Toilette hat.
Wow. Manche haben hier haben manche noch nicht mal eine eigene Toilette.
aber ich denke doch, dass man da auch sehr gut Urlaub machen kann. Also
kommt halt drauf an, was man sich von Urlaub verspricht. Also jetzt für Badestrand ist es nicht berühmt.
Ja, nee, das ist klar. Also fremde Länder angucken.
Fremde Länder angucken.
Reichten 2 Wochen, um Japan wenigstens im Ansatz zu verstehen? Im Ansatz?
Nee, ich glaube nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich war 2 Wochen da und hatte nicht so den Eindruck, dass ich jetzt schon alles im Ansatz verstanden habe.
Vor allen Dingen 2 Wochen kann man ja kaum was sehen.
Ja. Also ich würde sagen, wenn man es ernst meint, sollte man sich da schon mindestens 3-4 Wochen rumdrücken, weil du brauchst eigentlich erstmal 2 Wochen, um dir überhaupt erstmal im Klaren zu sein, was hier alles anders ist. Ja, da gibt es einfach so viele Eindrücke zu verarbeiten. Das Einzige, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, wo ich vielleicht nicht große Erwartungen hatte, aber wo ich trotzdem mir dachte, so, das ist eigentlich so die Architektur. Also architektonisch ist Japan nichts. Tokio ist recht hässlich, das ist alles enorm gewachsen. Na klar, es gibt dann so den Königspalast und so, das ist dann alles ganz neat. Aber
du darfst auch nicht bedenken, dass Tokio zum Beispiel mehrfach auch komplett zerstört worden ist. Also
ja.
Zum Beispiel in den 20ern das große Erdbeben, was Tokio einmal komplett platt gemacht hat.
Ja.
Dann im Pazifikkrieg gingen die Brandbomben über Tokio nieder und da wurde die Stadt immer komplett neu aufgebaut. Da war nicht mehr so viel über von alten Häusern. Also teilweise sieht man es ja noch. Und ich habe irgendwo, glaube ich, auch ein Foto noch, wo man so mitten in Tokio so ein Haus im alten Stil sieht.
Ja.
Also zwischen den normalen Häusern so ein Haus im alten Stil. Aber es ist halt nichts Problem, dass dort regelmäßig einfach mal die Stadt durch Erdbeben oder dann später halt durch den Krieg komplett zerstört worden ist.
Ja, Erdbeben sind dann auch nochmal, scheinen auch ein besonderes Problem zu sein, was dann wohl auch der Grund ist, dass zum Beispiel alle Telekommunikationsleitungen oberirdisch auf Masten gemacht werden. Das heißt, wohin du auch gehst, in jeder Straße, hast du einfach Kabelsalat. Ohne Ende, ja. Was jetzt für ein CCCler jetzt, sagen wir mal, nicht ohne Reiz ist, aber du fragst dich halt schon, muss das jetzt sein? Aber ich nehme an, die Antwort ist, ja, muss sein, weil...
Es ist schnell wieder aufgebaut, wenn es mal kaputt gemacht wird.
Ja, genau. Andererseits, bin mir nicht so sicher, ob man das nicht auch anders lösen könnte.
Gibt es in Japan denn überhaupt historische Großsiedlungen?
Was meinst du mit Großsiedlungen?
Naja, so also richtig Städte. Also was weiß ich, wenn jetzt beispielsweise hier in Deutschland
Kyoto ist wirklich halt alt. Sehr schick, ja. Also Kyoto ist eigentlich so Pflichtprogramm. Ich war jetzt in Kyoto und in Tokio. Tokio ist natürlich auch Pflichtprogramm, weil das ist halt Tokio und den Wahnsinn muss man sich schon mal gegeben haben. Was würdest du sonst noch so empfehlen?
Also Kyoto sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Den Ise-Schrein. Das ist so der größte Shinto-Schrein. Das ist diese japanische Naturreligion. Dann natürlich Tokio, Osaka. Dann, wenn man's Geld hat, kann man eventuell nochmal runter nach Okinawa. Aber das wird dann teurer, weil, also Okinawa ist, die Reise nach Okinawa ist in Japan teurer als die Reise nach Hawaii in der Regel.
Das ist wie hier Urlaub an der Ostsee so oder nach Malle, ne?
Japan ist generell teuer, muss man sich dazu noch klar machen.
Ja, ein Freund von mir, der war auch da und hat auch gesagt, er hätte noch nie für irgendwas mehr bezahlt. Egal was, you name it, es ist teurer.
Ja.
Das war damals für mich der Grund, warum ich mit Working Holiday, also mit so einer Art Arbeitsvisum für Leute unter 30 rübergegangen bin für ein halbes Jahr, anstatt Urlaub zu machen. Ich hatte damals die Wahl, spare ich auf den Urlaub für 2 Wochen oder gehe ich rüber mit Working Holiday, und Working Holiday war billiger.
Als was hast du da gearbeitet?
Als Kellner, also erst als Tellerwäscher in einer kleinen Currybude. Also es gibt in Japan gibt's so ein eigenes Curry auch. Und dann später als Kellner in einem deutschen Restaurant.
Mhm. Ah, wie angemessen. Wie authentisch.
Ja, wie authentisch, halt, genau. Also richtig
Deutsch aussieht und spricht.
Ja, das ist richtig. Aber du bist trotzdem dann immer ein Gaijin.
Ja, natürlich.
Was heißt das also, nochmal genau?
Ausländer.
Nee, aber es heißt doch was anderes.
Nein. Gai, also Soto ist außen und Jin ist die Person.
Ah, die Außenperson.
Ja, also Gaikoku-Jin eigentlich. Okay. Also Gaikoku, Koku ist dann das Land, also Außenlandperson, wenn man das jetzt so die Zeichen einzeln übersetzen will, aber das kann man so nicht machen.
Ja.
Und jetzt musst du uns noch erklären, warum der Fujiyama gar nicht Fujiyama heißt.
Ja, der heißt ja eigentlich Fujisan.
Fujisan.
Weil die Lesung von einem, also man kann die chinesischen Schriftzeichen, gibt es in der Regel eine japanische und eine chinesische Lesung. Die japanische Lesung ist halt Yama für das Wort, was bei Fujiyama ist, und die chinesische ist San. Und so wie es da steht, muss es dann Fujisan gelesen werden.
Wieder was gelernt.
Weil es in der Zusammensetzung steht und auch die Ortsbezeichnung, glaube ich, ist.
Ja, Nils.
Also wenn ich so über Berge spreche, sage ich halt Yama, und in der Regel in der Zusammensetzung ist es dann irgendwas San.
Mhm. Hat Nils jetzt eigentlich seine Kritik anbringen können, die er anzubringen hatte? Oder haben wir das geschickt?
So richtig. Das ist schon sehr lange im Blog.
Steht auch im Blog.
Habe ich aber nicht gelesen.
Naja, ich habe es überspitzt formuliert, dass sie irgendwie so grundsätzlich xenophob drauf sind und so. Das habe ich ja auch über die Deutschen behauptet.
Geschichte angetan ein bisschen.
Ja.
Da bin ich normalerweise auch nicht ganz so fit drin, und man kann von Xenophobie wirklich gar nicht sprechen. Also sie sind sogar eigentlich immer relativ freundlich gegenüber Ausländern gewesen, haben das immer sehr gerne aufgenommen. Und die ganzen, also, naja, was ich ja auch schon im Blog geschrieben habe, die Landabschließung und das Verjagen der Ausländer quasi im 17. Jahrhundert hatte mehr damit zu tun, dass die Portugiesen und Spanier zum einen kein Interesse mehr an Japan hatten, weil es nicht auf den Haupthandelsrouten lag. Und zum anderen, dass man halt Angst hatte, dass das Christentum zu viel Einfluss gewinnt und die Christen untereinander eine höhere Loyalität hatten als dem Shogun gegenüber, also gegenüber dem Herrscher des Landes. Und das wollte man nicht, dass sich dann... Und zusätzlich kam noch, dass die Daimiate, also die Kriegsherren in den Provinzen, wo sich das Christentum ausgeprägt hat, versucht haben, mit dem Ausland Handel zu treiben und sich dadurch zu bereichern und damit eventuell eine größere Macht als der Shogun anzueignen. Und deswegen gab es damals also diese Landabschließung.
Im Grunde eine ordnungspolitische Maßnahme und kulturell bedingtes Phänomen.
Und die Kolonialisierungsmaßnahmen dann später, die ja dann auch zu der Katastrophe 1945 geführt haben, waren halt, naja, die Amerikaner haben halt das Land aufgepresst, haben gesagt, hier, schaut mal nach China, was da mit China gemacht worden ist in den Opiumkriegen. Da haben die Briten sehr erfolgreich gegen China gekämpft, was halt auch schon immer so ein bisschen großer Bruder war. Oder, also, da hat man immer hinaufgesehen. Und, da wurde halt gesagt, hier, öffnet euch mal lieber freiwillig, sonst könnte das mit euch auch passieren. Und dadurch ist man sehr einseitige Verträge eingegangen, um dann aufzuholen. Also sich so ein bisschen zurückhalten, um dann halt aufzuholen. Und dann hat man halt erstmal gegen Russland gekämpft. Und damit stand man auf einmal als normaler Staat da in der internationalen Gemeinschaft. Genauso der erste Krieg gegen China. Dann kam es natürlich noch zu einer größeren nationalistischen Bewegung innerhalb des Landes. Aber das war mehr so ein, die anderen, diese Westmächte machen das doch auch mit dem Kolonialisieren. Und wir wollen vorne in der internationalen Riege mitspielen.
Die anderen Kinder kriegen auch ein Handy.
Ja, genau.
So, Nils, jetzt wollen wir auch nochmal das ein oder andere Thema hier zum Abschluss nochmal auf den Tisch legen. Ich sag mal, danke für die Beteiligung.
Nichts zu danken.
War super interessant. War super interessant. Japan.
Japan, können wir eigentlich, also ich habe gerade schon überlegt, ob ich dich nicht frage, ob du nicht Lust hast, mal in Blue Moon zu kommen. Dann können wir da nochmal eine Sondersendung drüber machen.
Klingt mir
das ist schon sehr interessant.
Klingt mir, wirklich genau wie das richtige Thema.
Ja, hast Lust?
Ja. Gerne.
Genau. Ja?
Gerne.
Ich wohne eh bei dir um die Ecke, glaube ich, dann können wir zusammen hinfahren. Dann, ich schicke dir mal eine Mail.
Ja, genau. Okay. Hat ja meine Mailadresse, ansonsten über Twitter.
Ah ja, genau, ja.
Haben wir alles.
Haben wir alles. Sind ja vernetzt. Wir sind ja vernetzt, Junge.
Okay, wir machen jetzt mal wieder hier alberne Zeug.
Ja, wir müssen jetzt mal irgendwie mit einem Lacher müssen wir mal hier rausgehen, weil das war jetzt so ernst.
Total bierernst,
war? Das war der Ernst.
Okay.
Ich habe vor zwei Wochen, anderthalb Wochen...
Tschüss sagen?
Ja, genau. Tschüss, Nils.
Tschüss, Nils.
Okay, macht's gut.
Tschö.
Vor zwei Wochen einen Witz gehört, den ich noch nicht kannte.
Na?
Scherzfrage. Also, was ist rot und steht am Straßenrand?
Rot und steht am Straßenrand?
Hm?
Feuermelder.
Hagenutte.
Toll, ne?
Das ist super. Kannte ich noch nicht.
Oh, weia. Okay, das hast du ja jetzt wieder gut rumgerissen.
Das Ruder.
Wollen wir uns zum Abschluss noch über Piraten unterhalten?
Über Piraten unterhalten?
Ja.
Piratenpartei?
Naja,
oder welche Piraten?
Ja, ich habe so das Gefühl, alle sind ja jetzt Piraten, ne? Also die SPD hat irgendwie ihre Piratengruppe aufgemacht, die wurde gleich nach ein paar Tagen wurde das Block wieder eingestampft. Dann hat sich irgendwie auf Facebook auch noch irgendwie Piraten bei den Grünen gebildet. Da dachte ich immer so, wie lange dauert es jetzt noch, bis Angela Merkel auch noch so eine schwarze Klappe trägt.
Was zeichnet denn den Piraten eigentlich aus?
Ich habe keine Ahnung.
Wenn alle Piraten sein wollen, dann muss man doch auch irgendwie wissen, was man dann ist, wenn man Pirat ist. Oder ist man dann einfach nur none of the above? Also einfach das letzte Kreuz auf der Liste.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, worauf es hinausläuft. Weil ich meine, eigentlich sind Piraten...
Anarchisten?
Ja, naja, nee, so ein bisschen,
nicht, ne?
Auch so Söldner und Gesetzlose, ne? Also die haben.
Aber nicht Ehrlose. Das heißt also, es gibt schon Kodizes, nach denen die handeln, ne? Sie sind nicht durchgehend gesetzlos. Sie sind gesetzlos bezogen auf die vielleicht Mehrheitsgesellschaft, ist auch das falsche Wort. Sie sind gesetzlos in Bezug auf. Wie nennt man denn das?
Naja, sie unterstehen halt so keiner Flagge und haben halt einfach andere. Einfach
sie sind eben tatsächlich gar keine Untertanen mehr, sondern nur ihren eigenen Gesetzen verpflichtet, denen dann aber wohl richtig. Ich habe da auch mal so eine Fernsehdoku.
Da können wir, glaube ich, beim nächsten Mal Piratenexperten anrufen lassen, dann wissen wir vielleicht auch mehr darüber. Aber interessant ist natürlich jetzt, hast du den Taus eigentlich noch bekommen?
Nee, den Taus habe ich nicht mehr gekriegt, aber ich habe dann irgendwie im Laufe der Sendung am Samstag die Nachricht noch gekriegt per Twitter. Ich finde dieses 21. Jahrhundert total abgefahren.
Ja.
Und ich finde es ehrlich gesagt echt schade, dass wir nicht 200 Jahre alt werden. Also, weil ich würde es gerne miterleben, was jetzt noch alles so kommt. Weil das ist ja, was wir hier gerade diesen ganzen, wo wir denken, das ist die Zukunft. Das ist ein Scheiß.
Ja, das ist Pillepalle.
Das ist absolut Pillepalle. Twitter, da wird in 5 Jahren keine Sau mehr drüber reden. Ja? Und es wird irgendwie was vollkommen aberwitziges. Ich freue mich drauf.
Twitter ist die Keilschrift des 21. Jahrhunderts.
Die Keilschrift, das ist sehr schön gesagt. Nee, jedenfalls kriege ich dann die Nachricht über Twitter, dass Taus im Flugzeug sitzt und deswegen sich auch nicht melden kann.
Ja.
Wobei ich auch wirklich den Verdacht habe, dass Taus Replies und sowas gar nicht liest. Oder zumindest nicht drauf reagiert, weil er hat noch nicht mal irgendwie was geschrieben wie konnte nicht kommen, danke für die Einladung oder so, was ich eigentlich für einen Akt der Höflichkeit halte.
Ich glaube, der kriegt da auch in den letzten Tagen etwas sehr viel.
Das kann natürlich sein.
Also
ich bin aber auch froh, also die Kollegen vom Radio 1 Medienmagazin haben es auch versucht, die haben ihn auch nicht gekriegt.
Okay.
Also und die waren, glaube ich, sogar noch eine Stunde später dran oder sowas. Bisschen schade, ich hätte gerne mit ihm gesprochen am Samstag, wäre bestimmt ganz interessant geworden.
Klar, aber der hat ja war ja nun auch nicht müde und hat ja diverse Interviews gemacht, dann eben direkt auf der Straße.
Na, ich versuche das einfach für nächste Woche, ich mache nächste Woche auch Trackback wieder an und versuche ich einfach den Taus dann zu kriegen, weil das ist ja nach wie vor ein sehr interessantes Thema.
Ja.
Weil vielleicht, also...
Was denkst du darüber?
Worüber, dass er aus der SPD ausgetreten ist?
Ja.
Das ist ein bisschen zwiegespalten bin ich da. Das ist auf der einen Seite ist es genau das, was meine Hochachtung auslöst, genau wie damals Lafontaine, wo einfach jemand sagt, ich spiele das Spiel nicht mehr mit und darum gehe ich jetzt. Ja, ja. Ich mache jetzt nicht, also du hast ja immer, ne, dann kriegen wir aus der Motivationszeugs, du hast drei Möglichkeiten, love it, change it or leave it. Und was eben ja, 99,9% des gesamten politischen Personals machen, ist love it, also mach das Beste draus. Ja. Dann hast du noch ein paar Hanseln, die versuchen change it zu machen und scheitern dann meistens daran und treten dann aus oder gehen irgendwo in die letzte Reihe, werden nicht mehr wiedergewählt oder weiß der Geist. Und du hast eben ganz, ganz kleinen Anteil der Leute, die sagen, okay, das spiele ich nicht mit. Ja, das habe ich mir anders vorgestellt, ich gehe. Und darum finde ich das gut, was der Taus gemacht hat, genau wie ich gut finde, was der LaFontaine damals gemacht hat, 1999. Die Frage ist jetzt, was wäre mit Taus passiert, wenn er in der SPD geblieben wäre? Wahrscheinlich hätte er dieses Maß an Aufmerksamkeit, das ihm jetzt gerade zuteil wird und auch in den nächsten Monaten noch zuteil werden wird, dieses Maß an Aufmerksamkeit hätte er nicht mehr bekommen.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Und das ist genauso wie bei LaFontaine, ne? Also wenn LaFontaine damals in der SPD geblieben wäre und diesen Wahnsinn im Grunde, was wir heute wissen, wir, dass es Wahnsinn ist, also dass er genau gegen die richtige Sache opponiert hat damals, aber wenn er den Wahnsinn von Schröder und Müntefering und wie heißt er, Steinmeier mitgemacht hätte, dann wäre LaFontaine irgendwann untergegangen, weil er sich nicht gegen die hätte behaupten können.
Ja,
so gesehen bin ich ein bisschen zwiegespalten, aber ich finde das grundsätzlich finde ich das gut, was Jörg Taus da gemacht hat, weil man muss auch, finde ich, irgendwo muss man auch mal seine persönlichen Grenzen setzen. Also irgendwo muss eine Grenze erreicht sein. So.
Die ist bei ihm definitiv überschritten worden.
Die ist bei ihm definitiv überschritten worden. Also sie haben ihn rausgemobbt mit dieser Kinderporno-Nummer. Ja? Wenn du dir gleichzeitig anguckst, wie viel Kinderporno irgendwelche CDU-Abgeordneten auf ihren Festplatten haben, was immer mal wieder ruchbar wird, dann aber nicht auf Seite 1 irgendeiner großen Zeitung, sondern auf Seite 3 in irgendeiner Randnotiz und die dann im Amt bleiben. Und wenn man dann eben noch diese, das ist natürlich alles auf so einem verschwörungstheoretischen Niveau, aber wenn ich mir dann noch angucke, wer der Vorsitzende des Immunitätsausschusses ist, der Taus Immunität einfach mal ratzfatz im Handstreich aufgehoben hat. Von irgendwo muss es auch in die Presse geleakt worden sein. Das ist echt hässlich. Also dem haben sie richtig hässlich zugesetzt. Und seine Partei, das muss man sich mal vorstellen, seine Partei hat ihn nicht geschützt. Das ist eigentlich das Mieseste an der ganzen Causa Taus ist, wie die SPD mit ihrem eigenen Mann umgegangen ist. Die haben auf den geschissen, die haben ihn einfach mal eiskalt abserviert.
Ja.
Und ich wüsste gerne, warum. Also ich hoffe, dass ich alt genug werde, um
das bei irgendeinem
Historiker zu lesen.
Den Vortrag, wo Anni mit dem Jan Mönnikes, auch von der SPD, der kein Bundestagsmandat hat, aber der auch einer von diesen dreien SPD-Lern, die jetzt hier auch in den letzten Wochen sichtbar geworden sind in der ganzen Debatte, die halt da auch sehr klar Stellung beziehen, der selber aus dem IT-Bereich kommt und einfach Plan hat, der versteht das. Und die haben ja so einen Vortrag gemacht, so wie das gelaufen ist mit dem Taus.
Echt?
War sehr interessant. Ich hoffe auch, dass die SIGINT-Leute es endlich mal schaffen, diese Aufzeichnung zu bringen.
Ich wollte gerade fragen,
die Aufzeichnung von der Veranstaltung wäre jetzt wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich habe jetzt auch Schwierigkeiten, das im Detail jetzt genau wiederzugeben, wie das dort vorgestellt wurde. Aber im Prinzip war es so, also er hat sich unter anderem auch zu dieser Immunitätsgeschichte geäußert, soweit ich mich erinnere, meinte allerdings, das wäre jetzt, was sozusagen das Verhalten des Immunitätsausschusses betrifft, keine Besonderheit gewesen, sondern so würde so verfahren werden, üblicherweise. Ist jetzt auch nicht so, dass die Abgeordneten sozusagen bis in alle Ewigkeit da geschützt werden, sondern diese Immunität ist sozusagen überhaupt erstmal, um dann auch in kritischen Situationen das Parlament zu schützen, ja, die so eine Sache nicht ist. Und das, was den Taus letzten Endes dann wirklich zum Rücktritt bewogen hat, war, dass die Medien nicht mitgespielt haben, weil er war natürlich extrem unter Druck und das lief dann alles so hardcore, dass er war dann sozusagen auf dem Weg zu seinem Bezirk, zu den Leuten, die ihn jetzt eigentlich wirklich hätten noch auffangen können, und war aber so unter Druck, dass er schon im Vorfeld den Medien gegenüber mit denen einen Deal machen musste, indem er Aufnahmen gemacht hat, sowohl für den einen Fall als auch den anderen Fall. Das heißt, die hatten fertige Tapes mit Taus drauf, wo er gesagt hat, ich trete zurück und ich trete nicht zurück.
Was heißt die Medien? Die Medien, gibt's da Ross und Reiter, die man benennen kann?
Ja, die wurden da auch genannt. Ich habe mir das jetzt im Wesentlichen haben es dann ist es dann so gelaufen, dass jemand bei der DPA und auf glaub, jeden Fall
ist wurscht, früher oder später werden wir das vielleicht mal online haben.
Also. Im Landtag angesiedelt sind, dass die sich nicht dagegen gehalten haben und vorschnell gemeldet haben, er tritt zurück. Mhm. Und damit war es dann sozusagen durch und dann musste er zurücktreten. Das heißt, er ist am Ende eigentlich nur deswegen zurückgetreten, weil die Medien berichtet haben, er sei schon zurückgetreten.
So schafft der Journalismus die Realität, über die er hinterher objektiv zu berichten vorgibt.
Ja, ich hoffe sehr, dass die Aufzeichnung da bald rauskommt und das müssen wir dann...
Jetzt sind wir schon wieder so ernst irgendwie.
Ja, wir sind total ernst, aber das war jetzt aber auch wirklich eine deprimierende zwei Wochen und ist albern. Nächstes Mal sind wir wieder richtig albern.
Ja, oder richtig ernst. Also, weil das war ja jetzt noch gar nichts.
Ja.
Machen wir jetzt eigentlich Feierabend, gehen einen Döner essen oder sowas?
Ja, sowas können wir irgendwie machen.
Cool. Wir brauchen noch einen Ausstieg. Wir brauchen einen Ausstieg.
Jetzt kriegen wir uns sowieso nicht mehr irgendwie in so eine Lachnummer, oder?
Weiß ich nicht. Es gibt ja, ich hab mal, das ist Jahre her. Da habe ich mal zu Gast in der Sendung gehabt, da habe ich noch die Radiofritzen am Nachmittag moderiert, einen Lachtrainer. Das war echt krass. Und der hat, das war irgendwie auch so völlig absurd. Und der hat auch irgendwie so ein Event gestemmt, wo sie dann lachend auf dem Alex gestanden haben. So. Und im Interview habe ich ihm auch gesagt, was macht ihr denn? Das ist doch irgendwie, das dann sitzt hier, steht ihr die ganze Zeit und macht hahaha oder was. Und da, ja, und das funktioniert sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man das vorm Spiegel macht oder mit anderen Leuten, sich die ganze Zeit angucken, einfach nur so tut, als würde man lachen, würde man früher oder später anfangen zu lachen. Ha? Wollen wir mal? Brauchen wir gar nicht. Manchmal reicht es auch, sich solche Fressen wie meine anzugucken, um einfach was zu lachen zu haben.
Ja. Dass das auch noch über das Radio funktioniert. Anyway.
Anyway sagt man ja gar nicht, obwohl du wohnst im Prenzlauer Berg, da kann man das machen.
Was? Wieso? Wieso
anyway, das ist so Tussensprech. Anyway. Tussensprech. Also anyway. Und Kevin Sören, kommst du jetzt mal bitte? Also anyway. Hölle.
Wieso?
Was also anyway sonst? Gar nichts. Also irgendwas anderes, aber nicht anyway einflechten. Das finde ich ganz furchtbar. Hm. Anyway einflechter.
Anyway einflechter.
Anyway ist auch so ein Strukturvertrieb, weil man so Putzmittelstrukturvertrieb. Der Tim ist unter die Struckis gegangen.
Mway heißt es.
Jetzt hast du es kaputt gemacht.
Ja.
Was sollen die Leute jetzt kommentieren? So hätten sie sagen können, ja, Idioten hier.
Ja.
Sag mal, im Netz beschweren sich da sowieso alle immer nur.
Das stimmt. Zu Recht.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, whatever.
Ja, anyway, whatever. Whatsoever.
Whatsoever. Wie auch immer, Holgi.
Tim.
Ja, wir müssen jetzt Schluss machen.
Es ist ein Jammer.
Heute war es ein bisschen, es war jetzt ein bisschen gehetzt und ein bisschen durcheinander, weil ich war das ganze Wochenende unterwegs. Ich war nämlich in München.
Cool. Was war in München?
In München war eine Veranstaltung, da ging es um Podcasting.
Eine Podcasting-Veranstaltung?
Ja, ja.
Was macht man auf einer Podcasting-Veranstaltung?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist so eine, da trifft sich halt so, naja, ich will jetzt mal nicht die Szene sagen, aber es waren halt viele Leute da, die Podcast machen. Mhm. Viele Podcasts, die man vielleicht auch jetzt nicht so kennt. Das ist auch, sagen wir mal, sehr breit gestreut. Jetzt nicht nur so diese Tech-Podcaster, die waren da gar nicht so vertreten. Es gibt ja alles Mögliche. Das war teilweise sehr interessant. Mhm. Das war teilweise auch nicht so interessant. Es gab halt Vorträge, allerlei. Was ich so gesehen habe, war halt so 50-50. Was aber ganz lustig war, war so jemand, der zwei Mädels, die so einem Tipps gegeben haben, wie man so seine Stimme befreit, wie man sich so vor Schmatzern
nicht mit zu Mundhusten und so.
Mhm. Nicht mit zu Mundhusten, ja, nicht, ja beziehungsweise wenn du
machst, also räuspern
nicht,
macht die
nicht räuspern war husten. So ihr Tipp.
Ah, das ist gut.
Ja, so genau. Sollte man irgendwie husten, wobei das war mir ein bisschen zu komisch. Oder was weiß ich, mit der Zunge die Zähne ablecken und so. Hm. Damit man nicht so rumschmatzt und so.
Noch Frühstück drauf.
Ja. Sowas. Und dann haben wir irgendwie, und dann hat sie aber auch so verschiedene Stimmübungen gemacht, dann standen irgendwie alle dumm rum.
Ja, tut Not. Also
um so zu sehen, wo die.
Muss man echt mal sagen, also das meiste,
wie
was.
Wie man
ich,
steht, wie man atmet, ja, Atemübungen und so.
Überhaupt, das. Das sehr viel von dem, was man da hört an Podcasts, ist gerade im Umgang mit der Stimme auf einem Niveau, dass ich schreiend rausrennen möchte. Also da ist echt sehr, sehr viel Crap dabei, muss man wirklich mal sagen. Und es ist so einfach. Also es gibt eben, kauft euch, wenn ihr sprechen wollt, kauft euch den kleinen Hai und macht ein paar Sprechübungen. Kleine Hai, H-E-Y, ja, ist ein Standardwerk zum Sprechtraining. Also dann hast du dann irgendwie so einen Korken im Maul und sagst so Sachen wie oben thronen Nonnen und so. Also der kleine Hai. Danach wurde auch der Film damals benannt, Kleine Haie, mit Jürgen Vogel, wo Jürgen Vogel groß geworden ist.
Aber H-A-Y.
H-E-Y.
H-E-Y.
Oder war es der kleine?
Kleiner Hai-Video, weiß nicht.
H-E-Y müsste es eigentlich sein. Oder ist es H-A-Y?
Kleiner Hai.
Kleiner Hai.
Der kleine Hai, die Kunst des Sprechens.
Die Kunst des Sprechens.
Von Julius Hai.
Ja, genau. Das ist wirklich so ein Standardwerk und das ist schnell durchgearbeitet und danach hast du ein bisschen weniger Probleme mit deiner Stimme.
Ach.
Und wichtig ist auch mal, sich zu vergegenwärtigen, auf welche Weise man atmet. Also damit man, weil sehr viele, die ich höre, atmen eben gerade mal so im...
Ich hab das hier mal... Oh Gott.
Ich finde auch, dass NSFW hat auch sowieso ein bisschen Dramatik verdient. Auch. Also,
was ist das
der einzige Drama-Podcast.
Das multimediale Trainingsprogramm.
Im Nachbarort von da, wo ich groß geworden bin, gab es eine Frittenbude, die hieß Drama-Grill.
Und was ist das jetzt? Das ist,
ich habe keine Ahnung, was das
Trailer
ist.
Aber das meinst du doch hier, ne? Oder? Gucke mal, hier ist
so süß,
schöne
Atmung.
Genau.
Der Atemrhythmus ist von Natur aus nicht zweiphasig, sondern dreiphasig.
Der Atemvorgang vollzieht sich reflektorisch. Der Hauptatemmuskel, das Zwerchfell, senkt sich nach unten ab.
In der sogenannten Päckchenhaltung können Sie automatisch die Flanken als Atemraum wahrnehmen.
Das letzte Mal, als ich jemanden in so einer Päckchenhaltung gesehen habe, war das eine Frau.
Laut O entsteht, wenn Sie vom A ausgehend Ihre Lippen weit nach vorne stülpen.
Ton, Thron, Schon,
Thron. Zone. Der redet über Tron.
Dom, Rom, Strom.
Bringt das wirklich was, sowas zu machen?
Ja. Wer das bringt was. Wo?
Wer stört so des Mönchs Wort?
Wer stört so des Mönchs Wort? Mönchs Wort.
Wer stört Gold betört Holt?
Abraham Asanta Clara.
Wer stört des Mönchs Wort?
Aha.
Das ist wirklich gut. Also ich kenne das als Buch, also jetzt nicht als.
Jetzt gibt's Afrikate.
Unter Afrikaten versteht man die Kombination von einem Verschluss bzw. Explosivlaut.
Afrikat ist ja geil.
Der Luftstrom sprengt den Explosivlaut P zum F hin.
Grashupfer schlüpft, der Tropf und hüpft mit Zopf und Zipfel. Aus Sumpf zum Wipfel.
Ich finde das irgendwie creepy mit dem Video. Das
ist total creepy. Aber klingt lustig, oder?
Ja, aber auch die Leute dabei zu sehen ist irgendwie so komisch, weil die sehen so verspannt aus.
Ja, so ernst, ne?
So ernst, als wäre Sprechen ernst.
Guck jetzt hier, sprechen mit Mikrofon.
Üben Sie Ihren Vortrag. Halten Sie ihn probeweise zu Hause oder schon am Veranstaltungsort. Wenn Sie Ihren Vortrag ablesen, empfiehlt es sich, den Text so gut wie möglich zu verinnerlichen, um Ihre gestalterische Freiheit zu vergrößern. Blicken Sie so selten wie möglich auf das Manuskript. Sprechen Sie dafür umso mehr Ihr Publikum an.
Und machen Sie bitte nicht so komische Pausen.
Sie kann faszinieren, verführen oder auch abstoßen. Oh. Sie dient aber auch einfach der Kommunikation. Wer etwas sagen möchte, benutzt seine Stimme.
Das gibt es tatsächlich als multimediales Trainingsprogramm.
Ist das optimale Öffnen und Schließen der Stimmlippen im Kehlkopf, deren Innenseite die Stimmbänder bilden. Beim Einatmen stehen sie seitlich auseinander. So kann Luft in die Lunge einströmen.
Das will also man doch. Das sind so Sachen, die gerade du sehen, willst, die nicht sehen. Ja, ich weiß noch, wie du beinahe Grenze, das Bewusstsein verloren hast, als dir jemand erklärt hat, was das Lymphsystem ist und dass er da jetzt mal bei dir eingreifen müsste. Das war sehr lustig damals. Sehr lustig.
Aber ist schon sicherlich kein Fehler, sich solche Sachen mal geben,
auf gar keinen
zu
Fall.
Geben zu können.
Auf gar keinen Fall ist das ein Fehler. Und was auch sehr wichtig ist, es gab mal ein Buch, das hieß Schreiben fürs Hören.
Ja, das hast du mir schon mal empfohlen.
Da lernt man Texte auch in einer Form, ja, es ist extrem trocken, aber man lernt Texte in einer Form zu verfassen, dass sie von jemandem vernünftig rezipiert werden können, der sie hört. Weil die meisten Menschen eben in der Schule gelernt haben, Texte fürs Lesen zu schreiben. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ein Text, den man liest, und also ein Text, den man hört und ein Text, den man liest. Das Paradebeispiel übrigens dafür, wie man Texte zum Hören nicht schreibt, ist Manuel Werner. Manuel Werner macht eine Sendung auf FAB, Fernsehen aus Berlin. Und diese Sendung heißt Ars Vivendi. Da testet er Hotels und Restaurants und so. Es fährt rum, lässt sich dabei filmen, wie er futtert.
Ja. Ne?
Und erzählt dann dazu so Texte auf wirklich schon einigermaßen hohem lyrischen Niveau. Aber du kriegst eben überhaupt nichts mit, weil der einen Relativsatz nach dem anderen bringt und ein Adjektiv nach dem anderen hinterher schleudert.
Mann.
Also dieses, ja, Kunst des Sprechens, genau, der kleine Hai.
So, jetzt wollte ich hier gerade nochmal zu diesem Thema von Lauten, wollte ich gerade nochmal einen Klassiker bringen. Jetzt sucht sich gerade mein Computer, nicht verraten. Wo ist denn das? Das müsste ich doch hier eigentlich auf meinem Computer haben. Wieso findet er das denn nicht? Habe ich unter Garantie hier irgendwo.
Ist das, neulich habe ich so ein sehr schönes Ding bei YouTube gefunden und mal getwittert. Kennst du das? Also auf Englisch, unsere Stunde, Kunststunde. Our Art Hour. Und das soll ein Typ anmoderieren. Und guck mal, YouTube, mach einfach mal Art Hour. Matt Damon.
Was? Our, sag nochmal.
Also Our, also unsere Stunde,
ja.
Kunststunde, Art Hour.
Art Hour. Okay. Bei Who Dube. Hard Times.
Hard Times, das obere,
ja?
Das ist grandios, wirklich.
Wirklich.
Das ist wirklich grandios, der Ärmste.
Schauen wir doch mal, was ist da.
Emphasize our, like our art? No, our? It doesn't even make sense.
Oh. Our
Hi everyone
art.
And welcome to the our art hour. Mm. Hi everyone and welcome to the our art hour. Our art. Our art. Hi everyone and welcome to the our art hour. Our art is not available in stores. So if you see something that you like on the our art hour, call 1-800-OUR-ART-HOUR.
Das ist doch hier Seefrank.
Our art is not available in stores.
Da.
So if you see something that you like on the our art hour, call 1-800-OUR-ART-HOUR.
Okay, lustig. Den kennst du.
Also Seefrank kenn ich, aber ist das...
Das ist Seefrank.
Art Hour.
Der ist gepostet, der ist
art
es.
Hour.
Ach so.
Ja.
Ich dachte, das wäre ein Live-Mitschnitt. Schade, siehst du?
Nee, das ist Fake. Das ist sozusagen eher...
Ach, schade.
Er tut sowas.
Aber trotzdem ist, lustig. Ha,
ja,
ha,
Urban Legend, ne?
Ja, genau. Art Hour.
Jetzt gucke ich mal gerade, dass ich... komischerweise finde ich es hier nicht in meinem...
Trio Scherzo? Was passiert denn jetzt? Scherzo, Trio Scherzo.
Na, das hier ist... ich hoffe, dass es das Richtige ist. Ja. Das ist die Ursonate.
Lange Dürge, pipi, züka. Lange Dürge, rum.
Wobei, das ist Teil 3, der ist nicht so toll.
Der Schwitters ist ja auch schon tot, ne?
Ja, aber der ist großartig. Das ist es. Die Sonate in Urlauten. Oh, das ist mit Musik. Ein Remix. 5 Spivete CU. Das ist ja auch ganz schick. Aber wo ist das Original?
Vor allen Dingen ist die Musik viel zu laut gemischt.
Ja. Aber wo ist denn das Original? Ja, da gibt es ja echt eine ganze Menge. Aber das ist cool.
T-T-T-C-Ü. Kennst du...
Ja, jetzt gucke ich nochmal.
Kennst
mal.
Du von Boys? Ja, nee, nee. Ja, ne?
Was?
Stunde auf der Bühne sitzt. Boys, eine Stunde auf der Bühne sitzt und nichts anderes sagt als ja.
Nee.
Nee. Es ist sehr schön. Also es ist, hat was sehr Kontemplatives. Ursonate.
Tja, also ich finde jetzt gerade die reine Aufnahme nicht, aber wir hatten es ja...
Sag mal, senden wir das eigentlich immer noch?
Ja.
Hört da überhaupt noch jemand zu?
5BWDCU.
Guck mal in diese Statistik.
Ja.
Statistik.
Was, wie was?
Ja,
Statistik.
Ja, mit dem Stream.
Ob uns jemand zuhört,
ob wir überhaupt noch, weil, ob wir die Disco leer gespielt haben oder ob wir...
ob wir die Disco leer gespielt
Disco.
Haben.
Disco.
Nö, da wird immer noch fleißig zugehört.
tapfer zuge.
Ja, ja. Gut. Cool. Aber jetzt machen wir hier mal einen
Schluss. Ja, lass uns mal Schluss machen.
Na?
Ich muss auch noch telefonieren.
Heute war es nicht so lustig.
Nee, das ist deine Schuld.
Informativ.
Nee, das ist Nils Schuld. Einfach.
Ne? Genau, Nils Schuld.
Schuld externalisieren.
Immer diesen Kritiker.
Da kann man Religionen draus machen. Ganze Religionen, ganze Religionen gründen sich auf der Externalisierung von Schuld. Behaupte ich jetzt mal so.
Der Chat hat uns schon voll durchschaut, dass wir jetzt hier im Hörerbeleidigen-Modus sind.
Hörerbeleidigen?
Ja,
nee, hab ich doch noch nicht. Ich habe doch noch gar keine Hörer beleidigt.
Noch nicht.
Ihr Pfeifen.
Ihr Pfeifen. Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Dann gibt es aber leider auch ein Gewinnspiel.
Ja, genau, ein Gewinnspiel. Ne? Und den dreckigsten Witz der Welt.
Oh, endlich. Tschüss.